Hallo und herzlich willkommen zu Folge 215 der Apfelnerds.
Hallo zusammen.
Guten Abend.
Ja, eine neue Woche, eine neue Folge und da sind wir wieder.
Ah, da sind wir wieder. Yes, wieder eingetrudelt.
Zur Info, falls meine Stimme heute schwächelt, zwischenzeitlich müsst ihr mir das verzeihen. Ich war letzte Woche auf einem Junggesellenabschied am Ballermann und das war etwas anstrengend.
Ja, man hört es noch ein kleines bisschen. Ja.
Aber war mega lustig. Also hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mein erstes Mal da und ich fand es echt witzig. Und hätte gedacht, da gibt es auch mehr Ärger oder so. Ich habe ehrlich gesagt gar nichts davon gesehen. Also nichts. Es war total friedlich, nur lustige Leute. Es war unglaublich cool.
Sei das so schlimm gewesen?
Ja, das wurde mir auch schon gesagt, wenn man die größten Assis war, fallen einem natürlich die Assis nicht auf. Das, aber dafür gibt es keine Beweise.
Ja, gut. Das ist immer lokal, schläft und schweigt.
Ja, genau.
Ja, also das ist ein guter Übergang direkt zum ersten Thema. Frau Vestager schweigt nämlich nicht. Darf ich das? Ja, das muss jetzt sein gerade. Also, wir haben letzte Woche ausgiebig und viel über die EU gesprochen, wollen wir diese Woche gar nicht so breit austreten, aber kurzes Status-Update, ne? Also wir erinnern uns, Apple sagt jetzt hier, ne, neue Features kommen nicht wegen DMA und ja, übrigens habe ich letzte Woche fast durchgängig immer Digital Media Act genannt, ist natürlich falsch, ne? Digital Markets Act ist richtig. Ne? Aber ja, gut, Abkürzung, Abkürzungshölle, ne? Passiert immer schnell mal. Ja gut, so, aber Frau Vestager, ne, hat jetzt hier nur einen kleinen Kommentar irgendwie losgelassen in einem Interview, darauf angesprochen, was Apple da gemacht hat und sie hat sich ziemlich erzürnt geäußert. Das, was sie geäußert hat, war irgendwie nicht so ganz nachzuvollziehen, deswegen versuche ich es jetzt gar nicht erst, aber es war irgendwie kompliziert, was sie gesagt hat. Ich konnte das nicht nachvollziehen. Letzten Endes aber, wir können das mal so zusammenfassen. Vestager ist not amused über Apples Ankündigung. Wen hätte es auch gewundert? Und ja, wir sind aber nicht ganz so hundertprozentig sicher, worüber sie not amused ist. Darüber, dass Apple meint, den DMA nicht anwenden zu müssen, dass sie meinen, ihn anwenden zu müssen. Das ist noch nicht so ganz klar. Müssen wir mal abwarten. Auf jeden Fall, sie ist not amused, das wissen wir. Und das spiegelt dann auch die offizielle Meinung der EU wieder aktuell.
Aber hat sie nicht gesagt, dass sie sich, dass sie es sehr interessant findet, dass Apple ihre AI nur da veröffentlichen möchte, wo sie keine Konkurrenz befürchten müssen auf den Geräten?
Ja, das war einer von den Teilen, genau. Ne? Ich sagte gerade, ich habe das nicht verstanden, was er da gesagt hat. Und genau das ist der Teil, der nicht verständlich ist. Deswegen wollte ich es gar nicht zitieren.
Ja, weil sie nichts anderes anbieten wollen und das vielleicht in der EU müssten. Das hat sie dann auch nicht klar gesagt, leider. Ich hätte mir gewünscht, dass sie auch klar Ja oder Nein sagt. Also, dass sie sagt, ja, das fällt auch darunter, hat Apple recht, da müssen sie sich drauf vorbereiten.
Ja, genau.
Oder sagt, nee, das ist totaler Blödsinn, um natürlich auch Apple entgegenzutreten und zu sagen, was erzählen die für einen Unfug?
Genau.
Das stimmt doch gar nicht. Fänd ich cool.
Genau, aber zur ihrer Ehrenrettung an der Stelle, das ist nur ein Ausschnitt aus von einer Frage- und Antwort-Session mit Frau Vestager in einem großen irgendwie Gespräch, wo sie irgendwie da interviewt worden ist und dann in der FAQ-Reihe, wo Leute Fragen einreichen konnten, hatte jemand diese Frage gestellt und sie hat die dann da ad hoc beantwortet. Deswegen ist sie wahrscheinlich auch ein bisschen was konfus. Es ist nicht ganz klar, worauf sie sich bezieht und was sie da letzten Endes sagen möchte. Deswegen sage ich ja, ne, also lass mal das lieber nicht zitieren, sondern mal gucken, dass es eine offizielle Stellungnahme gibt bei Gelegenheit. Aber wir kolportieren, she's not amused. Und letzten Endes, worüber sie nicht glücklich ist, warten wir dann mal ab.
Aber es, ich finde interessant, dass auch die EU scheinbar eine ganze Zeit braucht. Oder es scheint ja anscheinend nicht so einfach zu sein, die Rechtslage. Also zu ja. sagen, ist so oder ist nicht so.
Ja, natürlich. Also es beziehungsweise, geht ja, also jetzt bei, in diesem Fall ist das ja auch nicht so ganz klar, was jetzt gerade gemeint ist. Ne? Also Apple selber hat ja nicht klar gesagt, worum es geht. Und die Vestager jetzt auch nicht. Da hat sie sich nur angeschlossen. Aber wie gesagt, ne, wir warten jetzt auf eine offizielle Stellungnahme, da wird das dann eh ausgiebiger drinstehen. Ne? Also wir können davon ausgehen, dass irgendwas kommen wird in der nächsten Zeit. Spätestens, wenn Apple da halt eben, beziehungsweise die EU halt eben dann sagt, ja, fällt drunter oder nicht. Also sie schien ja dann, wenn wir das jetzt mal richtig interpretieren wollen, was sie da gesagt hat, schien sie halt eben eher erbost darüber zu sein, dass Apple denkt, sich da irgendwie drücken zu wollen oder sowas in der EU. Also das hat er scheinbar falsch verstanden oder falsch wiedergegeben. Apple will sich ja gar nicht drücken, die haben nur gesagt später. Und deswegen ist es auch konfus, alles in allem, was er da gerade gesagt hatte. Aber naja, gut,
so vielleicht kommt, war das wir auch so, nicht. So ein Sticheln zurück, ne? Das kann ja, ja auch mal so sein.
Natürlich, das war auch so gemeint.
So,
war
so, ne? So. Dieses Thema, sie wollen keine Konkurrenz oder fürchten sich vor Konkurrenz, so ein bisschen so jetzt grob übersetzt und interpretiert, will ich hier ganz klar sagen. Ich zitiere hier nicht. Was man natürlich auch durchaus so sehen kann, das will ich ganz klar sagen. Also das kann man auch durchaus, also mit der Reaktion von Apple natürlich ähnlich sehen und sagen, okay, sie wollen das vielleicht auch anscheinend nicht oder fürchten sich davor. Das finde ich eine legitime Aussage. Wie gesagt, ich hätte ehrlicherweise meiner Meinung nach sehr, sehr gerne von der EU, einfach nur um Apple den Wind aus den Segeln zu nehmen, ein klares Nein, das ist doch völliger Unfug, weil, oder ein klares Ja, aber warum habt ihr Angst vor der Konkurrenz oder sowas gewünscht? Damit eine klare Stellungnahme ist, jetzt ist das ja jetzt so ein gegenseitiges Gezicke so ein bisschen und das finde ich so ein bisschen unsinnig.
Ja, genau. Aber aktuell ist das alles sehr schwer zu interpretieren. Also ich kann dir das gerade mal von der anderen Seite erzählen. Ich habe mir ein kleines bisschen versucht, die Gesetzestexte anzuschauen. Habe dann allerdings aus Zeitmangel schreiend aufgehört. Also und aus Frustrationsmangel. Also diese Texte, die sind nicht zum Lesen gemacht. Also wirklich nicht. Ich habe
so Spaß gemacht.
Zwei, drei Paragraphen gelesen und die sind dann ohne Punkt und Komma, ohne Absatz teilweise eine ganze DIN A4-Seite lang.
Ach nee.
Also das ist echt Wahnsinn. So, und das ist einfach nur Rechtsanwaltsgeschreibsel. Deswegen ist das auch ohne Absatz, weil das ein Punkt ist. Ne? Und das sind alle Eventualitäten, alle hätte, könnte, sollte, was. Ne? Also da bräuchtest du echt mal wieder so eine TLDR-Zusammenfassung von. Ne? Was sagt mir das jetzt letzten Endes, wenn ich das jetzt mal mit das ganze Rechtsgewäsch rauslasse? Ne? So, aber wahrscheinlich hat das sogar bisher noch niemand gemacht, weil das Gesetz einfach so wahnsinnig komplex ist. Naja, gut. Also ich habe das aufgegeben, aber prinzipiell ist es schon so, ne, nachdem ich das letzte Woche so entschieden gesagt habe, also ich würde mich nicht so weit mehr aus dem Fenster lehnen diese Woche und jetzt sagen, das fällt keinesfalls unter das DMA, also alle Themen, die Apple letztes Mal genannt hatte, ja, vor allen Dingen die Sachen, wo irgendwas mit potenziellen Marktplätzen oder Konkurrenten, die von Marktplatzanbietern, Apple ist ja Plattformanbieter muss dann verschiedene Dinge als API für andere Anbieter aufmachen. Es könnte also sein, dass sie zum Beispiel Apple Intelligence, wurde zumindest dann auch so unisono auf Mastodon auch diskutiert und so, könnte sein, dass Apple Intelligence unter den DMA fällt, weil da so eine Öffnung, dass man sich da einklinken kann, rein muss. Da Apple das aber ja sowieso machen wird oder will und ne, was da jetzt ausreichend ist und was nicht in der Art und Weise, wie sie es gerade aktuell geplant haben, kann ich jetzt auch nicht sagen. Ne?
Aufgrund das, der nee, aber genau, ich glaube, also wir hatten das ja letzte Woche schon diskutiert und da war ja unter anderem genau das bei. Sie haben ja auch ChatGPT bzw. OpenAI schon drin, aber da kommt ja zum Beispiel jedes Mal diese Abfrage, ob die dann legitim ist oder nicht. Ne? Das sind ja dann immer so Sachen, weil da gängelst du ja auch ein bisschen Nutzer. Das ist die Experience ja nicht dieselbe wie bei Apple Intelligence. Das muss man ja ganz klar sagen, wenn ich jetzt rein sagen möchte, ich will da aber mit OpenAI nur zusammenarbeiten. Da kann natürlich schon sein, dass die EU da sagt, das geht nicht und dann müsste ja Apple nacharbeiten und da kann man jetzt so oder so sehen. Ne? Man kann natürlich sagen, okay, verständlich, dass Apple dann sagt, wir warten da nochmal und schauen. Wir haben sie ja jetzt auch nicht gesagt. Sie haben nicht gesagt, es kommt gar nicht. Sie haben nur gesagt, kommt später. Aber keine Ahnung, wie jetzt verfolgt hat er jetzt nicht ewig, aber ich vermute mal, das ist ähnlich wie das GDPR-Thema damals. Ich vermute, das ist nicht erst vor 3 Monaten aufgekommen, diese Thematik. Und ich vermute ja, Apple arbeitet auch nicht seit 3 Monaten an der Thematik. Das heißt, sie hätten das ja auch von vornherein so planen können.
Ja, richtig. Sehr guter Punkt. Das hatte ich hier nämlich auch noch aufgeschrieben. Das ist eine Sache, die wir letztes Mal auch nicht bedacht hatten, was aber auch auf Mastodon sehr, sehr laut diskutiert worden war. Und zwar halt eben die Frage, wie kann es denn überhaupt sein? Ist das nicht äußerst lächerlich, dass eine Multimilliarden-Dollar-Company nicht in der Lage ist, sich einfach an geltendes Recht und Gesetz zu halten? Und würde ich auch so sagen. Das ist genau der Punkt, ne, worauf ich ja letztes Mal auch hinaus wollte, auch wenn ich das so nicht gesagt hatte, aber das ist auch eine Facette davon.
Ne? Also ich glaube,
eben einfach zu sagen, hey, schaut euch das doch einfach an. Die Justiziare von Apple, die haben das Papier gelesen. Ne? So, und die interpretieren das ja schon seine ganze Zeit jetzt. Und die haben ja auch einen Austausch mit der EU gehabt. Ne? Ist ja jetzt nicht so, als wenn die nicht miteinander sprechen würden. Sagen sie zumindest immer. Ne? So, also dass Apple da jetzt sagt, huch, der DMA könnte da vielleicht zufällig dieses Jahr irgendwie uns daran hindern, dass wir das jetzt in der EU veröffentlichen. Das ist halt eben genau das, was ich letztes Mal gesagt habe. Wahrscheinlich einfach politisches Machtgehabe.
Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich da Apple Absicht unterstellen würde und sagen würde, das haben sie so aus Bezwügen. Ich kann mir auch bei Apple echt gut vorstellen, dass sie einfach wieder ihre US-Brille auf hatten, wie bei so vielen Dingen. Und da überhaupt nicht drüber nachgedacht haben, weil ganz im Ernst, die Entwicklungsteams haben ja nichts damit zu tun, ob da irgendwo schon Ärger herrscht. Da wurde vielleicht auch einfach gar kein Fokus drauf gelegt. Und das hat man dann jetzt.
Die haben doch die ganze Zeit genau in dieser Zeit haben sie doch auch die EU-Features eingebaut.
Aber das werden ja ganz andere Teams gewesen sein.
Ach, das ist doch jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwie, dass das irgendwie 3 komplett disjunkte Teams machen oder sowas. Nee, das ist ja dann auch irgendwie so ein Thema, was dann da in der Softwareentwicklung allgemein angesprochen und gehandelt wird. So. Ich kann dir nicht genau sagen, wie es läuft, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es einfach durch Separation jetzt wieder so weit aufgeteilt ist, dass irgendwie der eine davon nicht gehört hat, dass der andere mal irgendwie was für die EU gemacht hat. Geschweige denn, dass das dann trotzdem immer noch Aufgabe der Justiziare von Apple ist. Das ist ja genau der Sinn in solchen großen Firmen von diesen Justiziaren, dass sie sich genau darum kümmern, ne? Dass sie also dann Craig und die anderen leitenden Software Engineering Manager anleiten, daran zu interpretieren, was sie jetzt nach dem neuen EU-Recht machen müssen oder nicht und dementsprechend da auch dran arbeiten. Und das haben sie ja dann auch getan für die EU-Änderungen und natürlich müssen sie das dann in Zukunft auch bei sowas bedenken. Ne? Ich erinnere mich da damals so an den Austausch, als das mit der Datenschutzgrundverordnung losgegangen ist, da war das auch so. Ne? Jedes Thema hat man bezüglich DSGVO diskutiert. Ja, weil das gerade neu war und überall musste man darüber sprechen, weil es viele ungeklärte Punkte gab, ist ja ähnlich wie hier. Ne? Und dann wurde halt eben viel darüber diskutiert und dann wurden Klärungspunkte mitgenommen und dann wurden Fachleute gefragt und so weiter. So, aber dafür gab es ja dann die Fachleute.
Absolut, und ich will der Apple ja auch nicht unnötig in den Schutz nehmen. Ich hätte es mir nur gut vorstellen können. Sie haben ja sehr oft ihre US-Brille auf und denken da nicht drüber nach. Oder was ich mir auch noch vorstellen kann, ist, dass sie es einfach zeitlich nicht ordentlich eingebaut bekommen haben, das da eine vernünftige Schnittstelle zu bauen und jetzt als Entschuldigung nehmen, dass der dem AI in deinem Weg steht und einfach noch ein bisschen brauchen, um das vernünftig dafür fertig zu machen, weil das ist ja scheinbar alles sehr mit der heißen Nadel gestrickt.
Ja, aber das ist halt eben heute auch bei diesen komplizierten Gesetzen so. Die sind ja aber auch mit Absicht so geschrieben, dass sie sich offen halten. Also was mir jetzt aufgefallen ist zum Beispiel, um das gerade nochmal reinzuschieben, als ich das Gesetz gelesen habe, das ist, da steht dann am Ende noch dahinter, der Sinn oder die Idee des Gesetzes ist, Doppelpunkt, und dann kommt nochmal eine Erklärung, der dann irgendwie nochmal den Sinn erklärt. Also das ist schon so, dass sie das oben genau formulieren, aber dann dahinter auch nochmal schreiben, der Sinn ist, ich nehme mal an, ich bin ja kein Rechtsfachmann, ne? Aber als Amateur nehme ich mal an, dass ihnen das eventuell rechtlichen Spielraum gibt, wenn das, was sie vorher genau definiert haben, nicht ganz exakt irgendwie auf alles anwenden können. Ne? Dass sie dann also noch so einen ergänzenden Paragraphen haben, der dann irgendwie sagt, die Idee ist, ne? Dann können sie halt eben im Anschluss immer noch sagen, das Gesetz sagt eindeutig, die Idee ist, ne? Und dann kann man das dann nochmal weiter auslegen. So, und ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber das ist meine Amateurannahme, nachdem ich das gelesen habe. Ne? Naja, gut, muss man mal schauen. Ne? Naja, gut, aber wo du gerade übrigens hier USA-Brille gesagt hast, ne? Das wollte ich auch nicht unerwähnt lassen. Also, meine Güte, sind die alle fuchsig da drüben. Meine Güte, also das ist ja echt spannend. Also die Presse, die zerreißt sich ja das Maul da über die böse EU. Und wobei die sich ja noch ein bisschen was im Zaum gehalten bekommen. Aber dann so Leute, von denen ich es überhaupt nicht gedacht hätte. Ja, John Gruber zum Beispiel, total am Austicken aktuell. Wahnsinn, ne? So total EU-Hater gerade. Unglaublich, ne? Also Wahnsinn, was der da gerade momentan so vom Stapel lässt. Und also ich will den jetzt gerade hier nicht zitieren, aber faszinierend. Also wie was die plötzlich alle angepisst sind, wenn mal irgendjemand anderes was möchte. Ne? Also das ist ja jetzt jahrzehntelang wirklich so gewesen, dass niemand Großes hingegangen ist und den großen amerikanischen Corporations da in irgendeiner Art und Weise die Pistole auf die Brust gesetzt hat. Ne? Gut, bei der DSGVO haben die jetzt noch die Schultern gezuckt und gesagt, so what? Ne? Ist für uns sowieso egal. Und die großen Corporations haben sich halt eben in der EU einfach nicht dran gehalten. Ist ihnen einfach egal, bezahlen sie die Strafe, Punkt. Ne? So, und dann ist auch in Ordnung. Und das ist halt eben genau der Punkt, was sie hoffentlich jetzt hier beim DMA dann besser machen. Ja, so, aber das ist jetzt so wirklich das erste Mal scheinbar, wo sie jetzt wirklich genötigt werden dazu, wirklich Dinge anders zu machen oder die Dinge ein bisschen anders zu denken, eben offener zu denken und auch im ersten Schritt APIs zu bedenken zum Beispiel, die sie eventuell ansonsten nicht direkt im ersten Schritt gemacht hätten. Wir kennen das ja von Apple, dass sie oft die Sachen erstmal nur als Eigenlösung bringen und dann später als API oder sowas. Und die EU wird aber jetzt scheinbar, wenn ich das richtig verstanden habe, fordern, in Zukunft die Sachen direkt aufzumachen. Ne? So, wobei ich nicht weiß, ob da entsprechend Luft drin ist. Also müssen die das sofort machen oder müssen die das im Laufe der Zeit machen? Das müsste auch alles erstmal wieder geklärt werden. Gut. Ja. Naja, gut. Also, das ist irgendwie konfus gewesen und das glaube ich, das wird noch viel spannender, wenn dann irgendwann jetzt in Kürze dann diese Gesetzgebung in Kraft tritt, dass die Akkus tauschbar sein müssen. Ne? Da bin ich mal gespannt, wie Apple das angehen wird, das Thema. Habe ich immer noch nicht viel zu gehört, aber das Gesetz wurde ja entschieden letztes Jahr, habe ich jetzt nochmal gesehen. Und das wird dann jetzt irgendwann gültig, nächstes Jahr glaube ich oder so. Und dann muss man halt eben Batterien leichter wechselbar machen, habe ich jetzt nochmal gelesen. Wobei nicht hundertprozentig vorgeschrieben ist, dass man sie leicht wechseln können muss. Also das leicht steht da nicht ausdrücklich. Es muss wechselbar sein. Und wenn man jetzt dann mal überlegt, so das iPhone könnte schon unter diesen, unter diesen Passus fallen, dass es wechselbar ist. Aber keine Ahnung, das ist auch alles Auslegungssache. Naja gut, man hat ja gehört, sie arbeiten da wohl dran. Wir hatten ja in der Gerüchteküche darüber berichtet, dass Apple dran arbeitet, dass die Akkus leichter tauschbar sein könnten. Wir hatten ja auch kreativ uns überlegt, also es gibt bestimmt noch Ideen, wie man Akkus leichter tauschen kann, gerade wenn sie dann jetzt wieder in so einer Hartplastikhülle drin sind, was wir in den Gerüchten ja berichtet hatten. Potenziell, ich hatte das von den Action Camps erzählt, ist es ja quasi möglich, die so wie so eine Schublade von der Seite reinzustecken. Ja, oder sowas. Kann man als Gehäusedesign auch so machen. Ne? Ja, also gibt bestimmt Möglichkeiten. Apple fällt da schon was Schönes ein. Ist ja gut, dass sie da zeitig mit angefangen haben. Da scheinen sie nicht ganz so rotznäsig zu reagieren wie beim DMA. Ne? Also das, da tun sie sich ja echt schwer.
Ja gut, das, also so ein bisschen ist natürlich auch bei dem wechselbaren Akku, glaube ich, ein bisschen was anderes, weil da geht es auch ein bisschen um die Lebensdauer, um Umwelt und sowas. Ne? Leichter wechselbarer Akku heißt natürlich auch, kann man Gerät länger verwenden und so. Da, ich glaube, da werden ihnen auch die Gegenargumente fehlen, ohne dass sie da in die Bredouille kommen. Und ja, ich glaube, dass es da nochmal, also ich glaube einfach, dass da nochmal ein bisschen eine andere Situation ist. Als bei dem DMA.
Mhm. Ja, also vielleicht sehen sie sich einfach selber aufgrund ihrer eigenen Bestrebungen dazu gemüßigt, da irgendwas zu machen.
Und sie werden das gut verkaufen.
Ja, natürlich. Wo du es gerade sagst. Lass uns doch mal gerade das Thema hochziehen. Ansonsten muss ich das nämlich gleich nochmal ansprechen. Denn da gab es tatsächlich noch ein bisschen was Material diese Woche. Ich muss das noch gerade mal hin und her schieben. So. Und zwar, erstens haben sie nämlich jetzt hier eine Diagnose für Self-Service-Reparatur in Europa ausgedehnt. Da kommen wir gleich drauf zurück. Was sie in dem Zuge in der Presseerklärung allerdings mitveröffentlicht haben, das ist das sogenannte Longevity by Design Paper. Sie schreiben ja immer so Paper zu Themen wie Sicherheit und sowas, ne? Und jetzt haben sie zu diesem Thema Lebensdauer, kann man im Prinzip sagen, Gerätelebensdauer, ne? ein Paper veröffentlicht, also ein Dokument, ne? Machen sie ja dann da immer eigentlich, was auch relativ professionell geschrieben ist, veröffentlicht. Und dieses Paper, das ist halt eben nochmal irgendwie so alles, was John Turnes so in der letzten Zeit erzählt hat, auch so in dem Gespräch mit MKBHD und so. Und auch diese Bilder, die MKBHD da aus dem Labor hatte und so, ist jetzt alles in diesem Paper aufgeschlagen. Und da berichten sie jetzt darüber, wie wichtig es Apple ist an der Stelle, dass man doch Produkte lange verwendet, dass die Zuverlässigkeit erhöht wird, die Menge der notwendigen Reparaturen reduziert wird, allgemein von Reparierbarkeit und Design für Reparierbarkeit sprechen sie in dem Dokument. Könnt ihr euch mal angucken. Ich packe da mal einen Link in die Shownotes. Gehen wir jetzt nicht im Detail durch, weil wirklich was Neues lernen wir an der Stelle, glaube ich, nicht wirklich. Aber sie gehen da nochmal so ein bisschen was rein und bringen dann so ein paar Zahlen, so in der Richtung, was John Turnes da zum Beispiel bei MKBHD auch schon gesagt hatte, ne, dass also zum Beispiel der Großteil der Reparaturen von den iPhones, bevor die wasserdicht geworden sind, was ja mit dem iPhone X der Fall gewesen ist, glaube ich, ne? Das stand da auch drin. Und vorher war der Großteil der Reparaturen, die Apple hatte, waren Wasserschäden. 80% oder sowas, jetzt gerade so aus dem Hinterkopf gesagt, sind so mehr oder weniger Wasserschäden gewesen. Und die haben sie alle mehr oder weniger vollständig erledigt, seitdem sie die wasserdichten Geräte haben. Das ist natürlich schon eine faszinierende Argumentation. Das fand ich ja schon spannend, als Turnes das gesagt hat. Einfach, weil man das ja so gar nicht realisiert hat, wie oft das Wasserschäden sind.
Ja gut, da hat man natürlich keine Zahlen drüber, ne? Aber ich glaube, die Wasserdichtigkeit hat da echt eine Menge gemacht. Ich habe die jetzt auch in der Tat mal auf die Probe gestellt und mal Unterwasserfotos gemacht und Unterwasservideos und so Quatsch einfach mal ausprobiert im Pool im Hotel, weil ich mir gedacht habe, warum nicht? Und hat wunderbar funktioniert. Also macht tolle Bilder auch unter Wasser.
Sehr schön.
Auch tolle Videos und also klappt ohne Probleme. Mein iPhone hat die ganze Zeit wunderbar funktioniert. Ich habe es natürlich nicht direkt versucht zu laden, logischerweise. Wenn überhaupt über MagSafe sowieso, weil da ist kein Feuchtigkeitsproblem dann da. Aber nö.
Aber da bekommst du auch einen Hinweis, ne?
Also ja, sollte so sein.
Genau. Soweit aber, das NASIS sagt, ja, okay, der Anschluss ist voller Wasser.
Sollte so sein, habe ich nicht explizit ausprobiert. Aber es hat wunderbar funktioniert. So relativ schnell trocknet, perlt ja das meiste wieder ab. Also da brauchst du ja nicht lange warten. aber ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und wie gesagt, es funktioniert großartig. Es geht allerdings unter, so ein Telefon. Also nicht aus dem Hand flutschen lassen. Zumindest nicht, wenn es tief ist. In einem 1,40er Pool oder was das war. Oder 1,60, da kannst du noch mal runtertauchen. Mhm. Wenn du jetzt mitten im Meer bist, war das. Na, so schnell bist du nicht. Vor allem wabbeln die ja so beim Untergehen. Die fängst du nicht mal eben.
Vor allen Dingen, da ist ja echt kaum noch Luft drin. Ne? Deswegen sind die auch nicht buoyant, also dass sie hochtreiben.
Ja, ja.
Ne? Die alten Elektrogeräte, die hätten alle dann so viel Luft drin, dass die das nach oben treiben würde, aber die sind so kompakt jetzt.
Ja, nee, also die gehen instant unter. Also wenn man da ernsthaft versucht, ich habe jetzt keine Hülle und sowas, aber wenn man ernsthaft da irgendwie riskantere Situationen hat, ich fand das jetzt, wie gesagt, in meinem 60er Pool war das Risiko sehr gering, dass es abhanden kommt. Aber wenn man das natürlich woanders machen will, würde ich eine Hülle empfehlen, wo so ein Band dran ist, was man sich ans Handgelenk macht oder so, falls einem das ans der Hand rutscht oder sowas. Jo. Weil das wäre doch sehr ärgerlich, wenn das wegkommt. Genauso wie wenn man es vielleicht im Meer macht, weil auch da, wenn du mal irgendwie von so einer Welle mitgerissen wirst, das flutscht dir aus der Hand, das findest du nicht mal wieder. Also übernehmen wir keine Garantien, genauso wie wenn euer Telefon natürlich doch absäuft, weil es euch mal runtergefallen ist und irgendwie kaputt. Aber bei mir hat es wunderbar funktioniert, das Risiko war gering und von daher. Aber ich wollte es mal erzählen, hat wunderbar geklappt. Ich hatte mal den Mut und habe mir gedacht, ach komm.
Sehr schön. Ja,
ich habe meinen iPhone aber auch schon mal abgespült, als ich da mal was drüber gekippt hatte oder eigentlich war es jemand anders und dann einfach mal einen Wasserhahn, das da drunter gehangen und abgespült. Ne? Allerdings haben mich dann alle angeguckt, als wenn ich vom Mond käme, dass ich das teure iPhone einfach unter Wasser halte. Die haben alle gesagt, ich habe sie nicht mehr alle und ich habe mir dann gedacht, so ja Leute, das Ding ist wasserdicht. Also wenn Apple das sagt, let's try. So, das hat damals schon funktioniert. Aber da war ich vorsichtiger, weil da habe ich das nur so über den Rücken laufen lassen. Da passiert ja dann eh nicht so viel, ne? Und obwohl es wasserdicht schon war, aber jetzt habe ich wirklich gesagt, komm, jetzt mal unter Wasser und eine ganze Zeit. Und auch da haben mich die Leute ein bisschen bescheuert angeguckt, die so mit am Pool lagen. So nach dem Motto, ist ja blöd, warum nimmt er sein Telefon da mit rein? Das geht doch kaputt und so. Aber wie gesagt, das hat das wunderbar mitgemacht, war kein Problem. Und ich habe das erste Mal meine Apple Watch Ultra auch unter Wasser gehabt. Mhm. Und was ja sehr cool ist, die schaltet ja sofort diese Wasserfunktion selber ein, musst du nicht mehr selbst machen. Und die erkennt natürlich, dass sie unter Wasser getaucht wird und zeigt dir ja dann die Tiefe automatisch an. Ja. Das ist auch ganz lustig. Allerdings kannst du sie ohne Taucherbrille natürlich nicht ablesen. Und die hatte ich nicht parat. Das werde ich vielleicht im September im Urlaub mal ausprobieren, wer weiß. Da gehe ich nämlich schnorcheln. Da habe ich auf jeden Fall eine Taucherbrille. Sehr schön. Da kann ich das mal ausprobieren. Wenn mich kein Hai frisst.
Dann perfekter Use Case. Davon. Ja, da kannst du zur Not noch kannst du deinen Buzzer benutzen. Ich weiß nicht.
Mach wenigstens ein Foto.
Unter Wasser.
Mach wenigstens ein Foto, bitte. Ja,
ja genau, wenn er dich frisst. So.
Ah, nee, Quatsch. Haie tun doch nichts. Groß missverstandene Tiere.
Ja.
Also ich will zwar keinem begegnen, aber ich will auch keine Scheu vor Haien machen. Aber grundsätzlich sollen die gar nicht so viel tun.
Ja, also hatten wir ja letztlich schon mal drüber gesprochen. Also prinzipiell sollte man versuchen zu vermeiden, dass sie annehmen, dass du irgendwie was Fressbares bist. Also eine Robbe oder sowas, was die wirklich fressen wollen.
Es ist so, bleibt ein Raubtier, wie jedes andere auch, jedes andere Raubtier. Und man sollte nicht mit ihnen spielen und sein Glück auch nicht herausfordern. Ne? Also wenn ich mit meinen Katzen spiele, habe ich immer schon gesagt, und die beißt mich, ist das unangenehm genug. Wenn der Hai dich beißt, ist der Arm ab. Das ist aber na, lieber Arm dran als Arm ab. Also kann man jetzt immer so oder so sehen. Ich höre mal auf mit den blöden Witzen. Das sind noch die Nachwirkungen vom Ballermann, glaube ich. Alles gut. Nee, ich wollte es mal erzählen. Ich fand das ganz cool mit dem iPhone. Ich fand die Fotos echt gut. Ich hatte keine guten Motive, weil natürlich habe ich nicht in einem Hotelpool einfach wild durch die Gegend fotografiert und irgendwelche anderen Leute unter Wasser fotografiert. Bin ja kein Perverser. deswegen gab es nur Kacheln und den Fuß von einem Kumpel. Nein, ich habe keinen Fußfetisch, aber es war das Einzige, wo ich einen Fokus drauf ziehen konnte. Und genau. Aber es war, wie gesagt, funktionierte echt gut. Meine schwierigste Sache ist, Fett schwimmt oben. Ich treibe immer sehr schnell nach oben und deswegen sind Unterwasserfotos etwas schwierig. Aber da kann man sich ja nächstes Mal besser vorbereiten, nämlich ein paar Steine in die Schwimmhose, dann muss mich nur wieder wer rausholen. Und
Ja, was ich gerade noch sagen wollte zu der Wasserdichtigkeit, ne, weil du es erwähnt hattest, also die, du hattest ja gesagt, dass alle Leute irgendwie komisch geguckt haben, ne? Mhm. Das ist einfach, weil die Leute das alle so tief verinnerlicht haben. Ich genauso, ne? Deswegen wollte ich es gerade nochmal ansprechen. Tief verinnerlicht haben, dass man diese Geräte nicht unter Wasser taucht. Ne? Mittlerweile sind die eigentlich so sicher, dass es da. Also, ne, nagelt mich nicht fest drauf, aber eigentlich so sicher wasserdicht mittlerweile, dass es eigentlich kein Problem mehr darstellen sollte.
Absolut.
Und trotzdem, ne, wenn du die dann eintauchst, dann machst du immer noch so mal so einmal so Halt und dann so und dann ne, tust du sie ins Wasser.
Ne? Also ich war da deutlich flotter und sehr optimistisch, allerdings hatte ich glaube ich auch schon 3 Bier getrunken, von daher war meine Hemmschwelle da wahrscheinlich auch ein bisschen niedriger. Aber grundsätzlich stimme ich dir natürlich zu, aber man muss auch sagen, die haben ja, ich weiß gar nicht, weiß einer aus dem Kopf, was das aktuelle iPhone für einen IP-Standard hat?
67, 68, sowas.
Ja, wahrscheinlich 68, ne?
68 meine ich.
Und das ist ja schon hochgradig, ja, ist 68, hochgradig krass und ich weiß gar nicht mehr, was hatte die allererste Apple Watch?
Oh, also nicht wasserdicht wirklich.
Nee, die war spritzwassergeschützt.
Genau.
Die war nicht wasserdicht.
Genau, und selbst die bin ich immer mit Duschen gegangen.
Ja, das war ja, glaube ich, das, wo sie noch sagten, das geht. Also da haben sie dann keine offizielle Zertifizierung gehabt, aber sie sagten schon, das ist einigermaßen dicht.
Genau.
Aber später kam dann erst die zertifizierte Wasserdichtigkeit.
Ja, genau, ne? Das ist, aber selbst die hat es immer überlebt und alles gut. Wie gesagt, das muss jeder für sich wissen. Ne? Ich rate, also macht das, wie ihr euch das für sich erhaltet. Ne? Ich habe da mal drauf vertraut, ist gut gegangen. Und das wird auch wahrscheinlich noch mal gut gehen. Aber wenn einem das Ding absäuft, war nicht meine Schuld. So ungefähr. Aber es macht echt Spaß. Ist schon, kann schon funny sein, glaube ich. Und wenn die anderen ein bisschen motivierter gewesen wären, hätte man vielleicht auch noch ein paar lustigere Fotos hingekriegt. Das machen wir beim nächsten Mal. Aber
ja, genau.
Genau, ich glaube halt gerade so, keine Ahnung, ich kann mir halt gut vorstellen, für Kinder ist das lustig, ne, sie mal unter Wasser zu fotografieren, ne, das ist ja für Kinder ein Spaß und so, ich glaube, dafür ist das halt auch total großartig und ich glaube, du kannst auch echt coole Videos machen, stimmt, das fällt mir jetzt, ach, weiß, das fällt mir jetzt ein, jetzt so ein Slow-Mo-Video, wie mal einer eine Arschbombe macht oder ein Körper ins Wasser, das wäre doch was gewesen, ja, das fällt mir jetzt ein. Ich muss noch mal kurz weg. Ich muss noch mal kurz zum Flughafen. Wir holen das mal. Ich hole das mal eben nach.
Ja, du musst dich immer in dieses Mindset hineinversetzen, wenn du solche Videos machen willst. Ich habe mich da in der letzten Zeit auch ein bisschen was mit beschäftigt. Das ist echt komisch. Also man muss anfangen, sich immer mit den Gedanken zu beschäftigen, wenn ich jetzt Videos machen möchte, was kann man machen. Was ich eigentlich noch dazu sagen wollte ist, ne, also bei dem iPhone muss ich ja auch sagen, bin ich vielleicht noch ein kleines bisschen vorsichtig, einfach weil das so ein großer Schaden wäre, wenn das im Wasser jetzt undicht wäre. Was ich aber jetzt hier schon empfehlen kann, das ist halt eben einfach so eine moderne Action-Cam. Ne? Habe ich jetzt hier so ein bisschen mit rumgespielt, kommt bei Gelegenheit mal ein Pick wieder von was Neuem. Viele davon sind halt eben wasserdicht. Ne? Wir hatten irgendwie letztes Jahr, hatte ich sie gepickt, ne? Hier die Insta360 Go 3 vorgestellt. Jetzt mittlerweile gibt es den Nachfolger, den werde ich bei Gelegenheit nochmal picken. Der kam jetzt gerade, aber nur mal gerade für den wir schon vorgestellt hatten. Ne? Also die Go 3 von letztem Jahr, diese kleine Kamera aus diesem Paket, die ist halt eben bis 5 Meter wasserdicht und die ist ja so klein, dass sie so in Kinderhände problemlos reinpasst und klein aussieht. Und mit der kann man halt eben super schöne Sachen machen, auch im Wasser, weil sie ja eben bis 5 Meter wasserdicht ist. Und also solche Kameras, da traue ich mir das auf jeden Fall zu. So, da muss man dann mal gucken, dass die Schraubverschlüsse alle zugeschraubt sind, aber das ist auch alles.
Und Ich hatte meinem Dad das mal mit der Apple Watch, also auch mal gesagt, also vorweg macht er immer so Sorgen, ne? Die ist ja wasserdicht, ne, wenn da mal was drankommt und so. Aber ich hatte ihm auch irgendwann mal erzählt von diesem Wassermodus, wo die ja im Grunde nur nicht bedienbar ist, ne?
Ja.
Und dann ist er mal blöderweise irgendwo im Hotel gab's beim Essen war so ein Designing, so wie so ein Bach ist das mal, ne? So eine Wasserfläche, keine Ahnung. Ist er da reingefallen, als er rückwärts gegangen ist, ne?
Ja.
Und da ist natürlich die Apple Watch mit unter Wasser gekommen, haben mich ganz hektisch angerufen, er hätte jetzt nicht den Wassermodus angemacht. Was er denn jetzt machen soll? Da sag ich ja, nix, passiert ja nichts, ne? Ja, aber der war nicht an. Er hat gedacht, die schließt dann so die Schotten. Na, wenn man den anmacht, fand ich ganz süß, habe ich gesagt, nee, Papa, schön. Also da geht's nur darum, dass sie nicht falsch bedient wird. Also da geht nichts zu wie bei einem U-Boot. Das ist nicht ganz so. Aber eine schöne Vorstellung, dass da mechanisch was geschlossen wird. Das ist natürlich nicht der Fall.
Ja, aber vollkommen berechtigt. Also könnte natürlich auch so sein. Ne?
Absolut, könnte so sein.
Ne? Gar nicht abwegig, aber, wenn man es nie im Detail gesehen hat.
Ja, aber fand ich ganz nett. Und ist natürlich nichts passiert. Der Watch geht's gut, mein Papa Gott sei Dank auch. Und war ein lustiges Ereignis sogar.
Ja, genau.
Die haben sich sogar im Hotel noch total dafür entschuldigt. Da hab ich mir gedacht, naja, hätte auch einfach die Augen aufmachen können, aber
tja. Ja, so. Das kann man immer sagen.
Ja, passiert. Als wenn ich noch nie gefallen wäre.
Nö, noch nie gefallen. Na gut, so, ja, dann lassen wir mal zu den Themen zurückkommen. Also, wie gesagt, hier Longevity Design Paper waren wir gewesen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr euch das mal angucken, ein bisschen was zahlen und sowas zusammengeschrieben über Reparaturen und diese Geschichten. Interessanterweise musste ich am Ende etwas schmunzeln unter dem Punkt Design für Reparierbarkeit. Das ist so am Ende des Dokuments. Sagen sie dann, ne, so, ja, hier, unsere Batterien sind jetzt voll reparierbar, weil man da jetzt diese Kleber so rausziehen kann. Ne? Powerstrip-artig, ja. Mhm. Haben wir schon mal besprochen. Und das stellen sie jetzt als super dar, dass man dann aber das ganze Gehäuse aufschneiden und wieder zukleben muss, das haben sie gar nicht erwähnt. Das ist halt eben klassisch Apple an der Stelle. So, ha, guck mal, wir haben Pull-Tabs. Ja, wenn ich da einfach dran käme, dann wäre das auch toll. Dann wäre ich auch zufrieden. Ja, aber, und das haben sie natürlich in dem Paper auch nochmal gesagt, das macht das jetzt auch schön zu, das ist halt eben der Kompromiss, hatte Turnes ja auch schon in dem Interview mit MKBHD gesagt. Ne? Die Wasserdichtigkeit ist halt eben zum Beispiel einer der extremen Kompromisse, was das Thema Öffnbarkeit angeht. Ne? Denn das, was man da immer aufschneiden und wieder zumachen muss, das sind ja die Dichtungen von dem Gerät. Ne? Und das muss halt eben dann auch vernünftig gemacht sein. Wenn man das nur so halbgehangs macht, dann sind die halt eben nicht mehr dicht. Ne? Wir erinnern uns mal so an Armbanduhren. Vielleicht kennt ihr das noch so irgendwie aus der Familie. Ne? Mein Vater, der hat ja noch irgendwie eine Seiko immer am Arm gehabt. Ne? Und ich meine, es war eine Seiko. und die wurde halt eben ab und an mal gewartet und dann musste die halt eben auch neue Dichtungen bekommen. Ansonsten war die nicht mehr zuverlässig wasserdicht. Wenn man das gemacht hat, dann war das super. Aber wenn man sie nicht gewartet hat, dann war es auch nicht mehr zuverlässig. Also irgendwo ist halt eben immer so ein Trade-off da. Nicht, dass jetzt das iPhone aktuell Service für diese Dichtungen bräuchte. Das wäre dann wahrscheinlich eher, wenn die längere Laufzeiten haben. Die Seiko von meinem Vater, die hat, glaube ich, alle 10 Jahre diesen Service gekriegt oder so. Vielleicht waren es auch 5, aber es war nicht sehr oft. Und also macht dann irgendwo schon Sinn nach längerer Zeit. Und,
ja klar, die werden ja porös, so Dichtungen, das kennt man ja von allen möglichen Gummimassen. Normalerweise kannst du ja theoretisch pflegen, das ist jetzt beim iPhone ein bisschen schwierig, da mit Gummipflege voranzugehen, da kommst du ja schlecht dran, von daher nicht so realistisch, genauso wie bei so einer Uhr. Aber genau, ich kenne das auch noch von der Armbanduhr von meinem Vater. Das war gang und gäbe früher. Und ja, das ist halt, glaube ich, auch die Schwierigkeit, wenn du so ein iPhone öffnest und wieder schließen willst. Ne? Also diese Dichtigkeit wieder sauber hinzubekommen, vor allem auch mit der Berücksichtigung, ne, natürlich, dass Apple weiterhin Garantie auf das Thema geben soll. Und so. Also das ist dann ein tauschbarer Akku. Oder ja, einfach tauschbarer Akku, ich weiß also, es nicht.
Wenn Apple Garantie geben soll, man müssen es natürlich selber machen. Ansonsten haben sie ja keine Gewährleistungspflichten.
Also, ne? Ja dann.
Also wenn du da jetzt an den Dichtungen rumfummelst, dann ist das ja dein Problem.
Ne? Auch bei Self-Repair.
Ja klar, natürlich, gerade bei Self-Repair. Also eine Sache sollte klar sein, das muss man nochmal ausdrücklich betonen. Self-Repair bedeutet nicht, dass du als Ahnungsloser selbst reparierst, sondern dass du als jemand mit Ahnung selbst reparierst. Ne? Das darf man nicht verwechseln. So, also als Ahnungsloser rangehen und sagen, Dichtung kaputt, ne? Apple schuld. Nee, das hast du selber schuld. Bist du selber schuld. Ne? Musst du halt eben wissen, was du machst. Ne? Genau da geht es eben, das ist ein bisschen missverständlich. Ich finde diesen Begriff Self-Repair auch sehr unglücklich gewählt. Das müsste eigentlich eher Rechte für Techniker auf unautorisierte Reparatur oder sowas nennen. Und weil das so kompliziert ist, sagen sie einfach Self-Service.
Wieso, war doch gar nicht sperrig, was du da
gesagt hast. Ja, nee, gar nicht. Ja gut, so, ja gut, so, komm, dann lass mal gerade damit weitermachen. Das hatten wir eben auch schon kurz einmal angesprochen, da kommen wir jetzt nochmal drauf zurück. Und zwar hier, Apple weitet also hier die Diagnose für Self-Service-Reparatur aus. Das haben wir, glaube ich, mal so einmal kurz angesprochen, als sie es in den USA ausgerollt haben. Haben dann aber nicht im Detail darüber gesprochen, weil wir es ja eh nicht testen konnten und dann auch nicht viel darüber gesehen haben. Und zwar bei dieser Diagnose für Self-Service-Reparatur geht es um den Mechanismus, den die Geniusse verwenden, wenn du in den Laden gehst und dort ein Problem hast. Das habt ihr vielleicht schon mal beobachtet. Ja, bei den Macs stecken sie ein Ethernet-Kabel an und booten das in dieser ehemals Apple-Hardware-Test genannten Partition, wo sie diesen Test machen können. Der heißt jetzt neuerdings Apple Diagnostic oder sowas in der Richtung.
Habe ich heute noch verwendet, aber im Offline-Mode. Und in der Tat ein Problem gefunden. Also nicht bei mir, aber...
Ja, genau. Also das ist halt eben einfach ein Hardware-Test-Tool. Ne? Also bei den Macs ist das standardmäßig installiert, ne? Kann man halt eben dann, wenn man im Bootmenü ist, mit Command-D oder sowas, glaube ich, durchstarten in diesen Diagnostics-Modus. Und wenn du jetzt mit deinem Mac in zu einem Genius in den Apple Store gehst, dann macht er auch genau dasselbe. Der steckt ein Ethernet-Kabel ran und dann bootet der in diesen Diagnostik-Modus durch. Und dann hat der allerdings einen geführten Diagnostik-Modus. Das heißt also, der hat dann auf seinem iPad eine Webseite, auf der er sich durchklickt, und das Gerät, was er testet, ist dann quasi nur ein Sekundärgerät, was von dieser Webseite aus dann getestet wird. So, und dieses Ding, das ist mir auch schon ein paar Mal bewusst gewesen, da haben die zum Beispiel auch immer geguckt, was denn die Akkukapazität und sowas angeht. Na, das gucken die dann auch immer danach. Und wenn irgendwelche Probleme entstehen, das wird dann da alles irgendwo in Logs abgespeichert oder halt eben durch die Tests testbar, und dann lassen sie entsprechende Tests laufen und dann wissen sie relativ eindeutig oder ziemlich eindeutig, ob sie da jetzt einen Defekt haben oder nicht. Ne? So, und bei den Macs kann man das einfach ausprobieren, und die iPhones, die haben das aber auch. Und in der Vergangenheit ist es aber so gewesen, dass man dort diesen Diagnosemodus nicht sinnvollerweise starten konnte. Den kann man auch starten über eine Tastenkombination. Aber in der Vergangenheit war das so, dass man da nichts machen konnte, weil er dann sagte, warte auf Service-ID, und dann hat er halt eben darauf gewartet, dass er von dieser Webseite so eine Fall-ID bekommen hat, die verpflichtend war in dieser Situation. Das hatte ich nämlich dann auch irgendwann beobachtet, wie sie in diesen Diagnostikmodus reingekommen sind, habe das zu Hause mal selbst gemacht, kommt man dann nicht weiter, oder bisher kommt man da nicht weiter, weil man halt eben da so eine Case-ID brauchte. Und die haben die über die Webseite dann angelegt und dann ging das. So, und das ist genau das, wo Apple jetzt dran gearbeitet hat. In Amerika hatten sie dann dieses eben Diagnose für Self-Service oder Diagnose for Self-Service Repair ausgerollt, was dann im Prinzip eine Variante von dieser Webseitenlösung ist, die dann für Self-Service gedacht ist. Das heißt also, man kann da drauf gehen und kann dann selber quasi dieses Prozedere machen. Ne? Das heißt also, er sagt einem dann, wie man dann die entsprechenden Gerätschaften, die man da testen möchte, in diesen Diagnosemodus bekommt. Und ja, dann kann man sich da entsprechend durchklicken, kann dann zum Beispiel irgendwie sagen, teste Lautsprecher, ne? Solche Geschichten. Und dann macht er das auch. Dann macht er dann irgendwie so Tönchen. Und dann fragt er dann auch immer, hat mal was gehört? Und solche Geschichten. Ne? Also so wie das halt eben bei solchen Tests normal ist. Ne? Naja. Gut, so, und in diesem Sinne, dieses Tool, das konnten wir halt eben bisher nicht ausprobieren, weil sie das nur für die USA gemacht haben und das hatte dann auch mit den Locale-Einstellungen von deiner iCloud-ID zu tun, die du da beim Service ja immer erstmal zum Anmelden benutzen musst und dann wissen sie natürlich auch, woher du kommst mit deinen Geräten und ja, das Ganze wurde jetzt ausgeweitet. Auf Europa, 32 europäische Länder haben das jetzt bekommen. Apple hat sich selber nicht die Mühe gemacht, alle aufzuschreiben. In der Presseerklärung stand einfach nur kurz und knapp drin. Unter anderem Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die Niederlande. Ja, aber es sind wahrscheinlich alle europäischen Länder gemeint. So, und ja, was sie da unterstützen, das ist das Diagnostizieren von Fehlern für iPhone, Mac und Studio-Display-Modellen. Interessanterweise fallen die mit darunter. Halt eben jetzt insgesamt in 33 Ländern, also in den USA und in den 32 neuen. Und ja, 24 Sprachen werden unterstützt. Wenn ihr das nicht in der richtigen Sprache stehen habt, dann funktioniert es nicht. Ich habe es gestern ausprobiert. Und wenn man das dann nicht auf Deutsch stehen hat, für den deutschen Self-Service, dann sagt er einem, das geht nicht, das ist für dein Land nicht erlaubt. Wenn du aber auf Deutsch stellst, dann geht's. So, also ich konnte zwischen Deutsch und Englisch hin und her schalten. So, das war etwas irritierend. Vielleicht fixen sie das noch, aber nur zur Info. Ne? Also wer standardmäßig bei Apple auf Englisch stehen hat, muss eventuell mal auf Deutsch stellen, wenn er das testen will. Ja, und ansonsten haben sie halt eben jetzt gesagt, 42 Produkte sind unterstützt. Im Prinzip alle die, die jetzt auch im Self-Service-Programm sind. Ne, wir hatten es ja immer sukzessive berichtet. Die ganzen M123 Macs, ne, sind da, glaube ich, drunter gefallen. Und halt eben irgendwie iPhone seit iPhone 12, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Irgendwo war da so ein Datum, wo das gestartet war. Und ich meine, es war 12, hatte ich eben gesehen. Ja, und gut, also könnt ihr ausprobieren. Diese Startseite ist ein bisschen schwer zu finden. Ich habe die erst versucht zu googeln, habe sie dann lange Zeit nicht gefunden, bin so ein bisschen was verzweifelt. Dann habe ich irgendwie ein YouTube-Video gefunden und da waren sie dann irgendwie verlinkt und dann war das ganz problemlos, darüber zu machen. Ich packe euch die Links mal direkt in die Shownotes, ja, für iPhone und für Mac. Da wird dann auch jeweils nochmal beschrieben, wie man in diesen Diagnostikmodus kommt und dann halt eben auch, was man da machen kann und wie man es machen kann. Und könnt ihr dann mal ausprobieren. Ihr müsst euch da allerdings halt eben an einem konkreten Gerät, was bei euch in der Datenbank, also in eurem iCloud-Account, ne, unter euren gekauften Geräten ist, damit müsst ihr arbeiten und ja gut, ich bin mir nicht ganz sicher, ob und wann er da irgendwelche Case-IDs anlegt oder sowas, wenn man Fehler angibt. Ne? Also ich habe dann so ein bisschen damit gehadert, irgendwie zu sagen, ich habe einen physischen Defekt oder sowas. Er fragt dann halt eben da so ein paar Sachen ab am Anfang und dementsprechend bietet er einen dann an, Sachen zu testen. Hm. Naja gut, also ein bisschen vorsichtig sein, nicht, dass er dann nachher irgendwie einen Servicefall auslöst. Ne? Aber ja, prinzipiell, also gerade wenn ihr jetzt Geräte habt, die noch in der Garantie sind, ne, dann sagen sie halt eben einfach immer überall, hey, das ist eigentlich noch mit Garantie. Ne? Willst du das wirklich an solche Geschichten? Naja, gut. So, also wie gesagt, Link in die Shownotes, könnt ihr mal ausprobieren. So im Allgemeinen sollte das eigentlich nichts kaputt machen, wenn man das mal so ein bisschen testen lässt, das Gerät. Ne? Im Gegenteil. Also ich habe sowas immer gerne mal laufen lassen, um mal zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Gerade wenn man jetzt irgendwie gebrauchte Sachen kauft oder so, werde ich das in Zukunft auch bestimmt intensiver machen. Ja, habe ich in der Vergangenheit übrigens auch gemacht. Den alten AHT, den konnte man ja wirklich durchlaufen lassen. Der ist dann irgendwie anderthalb Stunden vor sich hingerödelt und dann hat er gesagt, grün oder rot. Ich glaube, der neue macht das nicht mehr, aber naja, wie gesagt, kann man auf jeden Fall gebrauchen. Gut, also wer es testen möchte, Links in den Shownotes, wie gesagt.
Ich wusste gar nicht, dass das so neu ist. Also ich habe das jetzt schon ein paar Mal verwendet irgendwie, dass man einfach lange da auf den Ein-Aus-Button drückt, bis der in die Startoption geht und da kannst du ja dann sagen, Diagnosemodus.
Ja, beim Mac war das nicht neu. Da gab es ja den AHT, das sagte ich ja eben schon, Apple Hardware Test bei den Intels hieß das noch so. Den gab es ja schon lange. Ne? Also vorher gab es auch schon, ich weiß nicht, ob er da AHT hieß oder nochmal anders, aber bei jeder Generation von Macs gab es im Prinzip diesen Hardware-Test auf dem Gerät und da konnte man immer reinbooten und irgendwelche Tests laufen lassen. Bei manchen war das irgendwie mehr oder weniger nur Display und RAM testen und bei anderen war das dann mehr. Ich glaube, das ist sukzessive immer mehr geworden. Und das haben sie natürlich auch für sich selber im Service gemacht, ne? Und in dem Sinne haben sie das dann auch einfach dann auf den Geräten gemacht. Haben sie halt eben dann einfach nur vor allen Dingen bei den iPhones dann nie offiziell als offiziell genehmigte, öffentlich nutzbare Möglichkeit gemacht, so wie bei den Macs.
Finde ich aber gut, also gerade bei den Macs, heute noch gebraucht, Problem ja, gehabt mit einem Mac und der ist irgendwie mal neu gebootet und das Trackpad hat Ärger gemacht und dann Diagnose laufen lassen und die hat auch sofort mit dem Trackpad ein Problem festgestellt und gesagt, man soll in dem Falle den Support kontaktieren und beziehungsweise zu Apple gehen und war am Ende ein Wasserschaden.
Mhm, ja, Trackpad kann auch tatsächlich schnell mal passieren. Ich habe ja meins auch gereinigt nach Wasserschaden. Also ein bisschen Kampf. Ja, genau. Also und das ist auch genau der Grund, weshalb ich ein Fan von diesen Diagnosetools bin. Ne? Weil wenn der Hersteller die schon hat, warum darf ich die als Nutzer nicht auch benutzen? Ne? Und deswegen finde ich es auch gut, dass sie das jetzt hier offiziell unterstützen. Dass man halt eben dann einfach sein Gerät testen kann, so wie man lustig ist. Hätten sie eigentlich schon von Anfang an machen können bei den iPhones.
Ja.
Ja. Naja, gut. Aber man will ja nicht drüber jammern. Es ist Fortschritt, dass sie es jetzt machen. Sehr gut. Na gut. So viel dazu. Und dann haben wir Themenwechsel, wo ich auch keinen Übergang zu weiß gerade. Und zwar, ganz anderer Themenbereich, Vision Pro. Verkäufe sind ja angelaufen, also die Nicht-USA-Verkäufe. Ne? In China, Hongkong, Japan und Singapur sind die Geräte jetzt schon verfügbar. Und hier in Deutschland, genauso wie in Kanada, Frankreich, Australien und UK, sind die Vorverkäufe gestartet am 28. Juni. Ne? Wir zeichnen jetzt hier ein paar Tage später auf. Also aktuell immer noch die Vorbestellungen am Laufen. Die Auslieferung startet dann 14 Tage später. Ich habe es jetzt gerade nicht aufgeschrieben, ne? Aber in Bälde werden dann die Vision Pros in Deutschland verfügbar sein und dann natürlich auch die Demos in den Stores. Und das werden wir dann natürlich auch bestimmt alle nochmal ausnutzen, um dann hier nochmal irgendwie ein bisschen das Ding zu testen, mal vernünftig. Also ich vor allen Dingen bin ganz heiß darauf, das mal mit ordentlicher Sehstärke zu machen. Für mich ist das ja echt ein Problem gewesen, da so halbblind drin zu sein und alles so fuzzy foggy zu sehen, weil ich halt eben dann einfach nicht scharf sehen konnte, ohne diese Einsätze passend zu haben für mich. Und da würde ich mich jetzt tatsächlich sehr freuen, das mal knackscharf zu sehen. Da bin ich mal sehr gespannt. Vor allen Dingen bin ich auch gespannt, ob die entsprechenden Dioptrien dann alle da haben, weil das ist ja gar nicht mal so trivial, diese ganzen Konstellationen typischen Brillenkonstellationen irgendwie vorzusehen. Bin ich mal gespannt, wie sie das machen. Das alleine lässt mich schon so gespannt sein, dass ich das unbedingt mal testen muss. Tja, mal schauen. Mal gucken. Ja, aber wie gesagt, wird in Kürze der Fall sein. Thorsten, du hattest, glaube ich, eben geguckt. Kann man schon reservieren für Demos?
Ja, du kannst schon vorbestellen oder beziehungsweise schon Demos buchen. Mhm. ab dem 12. Juli erscheint Division pro Jahr und ich glaube, ab dem 15. war das Moment. Ich schaue mal kurz nach. Ich meine, ab dem 15. Juli.
Das wäre dann der Montag nach dem Erstverkaufstag.
Mhm. Okay. Genau. Ja, ab dem 15.7. kann man wohl Termine buchen für die Online-Demo. Ah, nicht Online-Demo, für die Vorführung vor Ort.
Für die Vorführung, ja, genau. Ja, genau. Also in dem Sinne, 15. könnt ihr euch dann mal einen Termin machen. Genau. Sehr gut. Ja, ansonsten gibt es ja nicht viel zu erzählen. Ne? Gibt keine Berichte. Ich habe nur ein einziges kleines Foto aus Japan gesehen. Das war recht amüsant. Da hatten sie dann in Tokio den Erstverkauf, die Ersteröffnung. Ne? Sie öffnen dann ja immer einen Store so ein kleines bisschen früher und machen dann da den Erstverkauf. Und der erste Käufer der Vision Pro in Japan wurde begrüßt von einer Person, die eine Vision Pro aufhatte. Der natürlich eine Importversion irgendwie sich besorgt hatte. Der hatte sich dann den Scherz gemacht und dann da die Fotos alle zu bomben. Das war super. Ich stand einfach nur da so in der Menge der Reporter mit drin und guckte sich das durch seine Vision Pro einfach an. Stand da. War aber dann auf jedem Foto drauf. Sehr schön.
Ja, ja, also ich habe ja auch diese Demo in USA mitgemacht und was ich jetzt noch gelesen habe, ist, dass die wohl so ein bisschen die Sache erweitern wollen, dass du deine eigenen Fotos zum Beispiel bei dieser Demo auch anschauen kannst. Mhm. Da bin ich mal gespannt. Also ich glaube, jeder sollte mal, der Interesse daran hat, einfach mal so eine Demo buchen. Das wird bestimmt interessant. Mhm.
Ja, genau. Hatte ich auch gelesen, wie auch immer sie das jetzt machen wollen, scheint irgendwie mit Rüberbeamen gemacht zu werden. Ich hatte zumindest das so gelesen, dass man also vielleicht per Airdrop irgendwie ein paar Bilder rüberballern kann oder sowas. Keine Ahnung. Ja, aber iCloud-Login scheint es wohl nicht zu sein. Wäre jetzt vielleicht auch nicht so unabwegig gewesen, wenn sie das Demo-Gerät danach wieder platt machen, dass man sich da angemeldet hätte. Vielleicht sind da aber auch irgendwelche Sicherheitsimplikationen, die ich jetzt nicht annehmen will. Also ich würde da wahrscheinlich auch meine ID nicht.
Ja, mal sehen, ob sie es überhaupt machen jetzt in Deutschland oder ob es der Standardvorgang ist. Interessiert mich auf jeden Fall.
Ja, genau.
Werden wir mal schauen. Vielleicht kriegen wir das möglichst schnell hin.
Ja, wir werden bestimmt berichten. Genau. Na gut, ja, dann so viel zur Vision Pro und dann kommen wir zu einem ein bisschen was dramatischer klingenderen Thema. Und tatsächlich gab es das erste Mal wirklich Probleme mit Apple Pay. Das hätte ich jetzt auch so schnell nicht erwartet. Und in diesem Zusammenhang gab es jetzt in Ungarn tatsächlich eine größere Fehlfunktion. Das wollte ich mal einmal nicht unerwähnt lassen. Und zwar, also per se ist es nicht unsicher, Apple Pay zu benutzen, sondern Apple Pay hat einfach Mist gebaut im Hintergrund. Also das wird wohl Apple irgendwo Services gewesen sein, wo da was schiefgelaufen ist. Denn wie in Ungarn berichtet worden ist, wurden Apple Pay Nutzern, und zwar mehreren Apple Pay Nutzern, da wurde von relativ vielen gesprochen, erzählt, dass diese massiv sich wiederholende Abbuchungen auf ihrem Konto entdeckt hätten. Also so ein und dieselbe Buchung dutzende Male oder sowas. Das war bei manchen Leuten $1,500 oder mehr. Ne? Also das war schon wirklich eine Hausnummer für ein Konto. Ne? So für so ein Girokonto ist das ja echt schon viel. Und letzten Endes, nach genauerem Anschauen, hat sich herausgestellt, dass der App Store von Apple da der Schuldige ist und da wohl irgendwie eine Fehlfunktion hatte und das dann über Apple Pay wiederholt abgerechnet hat. Da ging es nämlich teilweise um sowas wie stornierte Abos, ne, wo er dann irgendwie dann für die Monate, wo das eigentlich gar nicht mehr gelaufen ist, dann irgendwie die Abos scheinbar nachgebucht hat. Und er hat teilweise wohl auch vorherige Buchungen einfach wiederholt, mehrfach dann noch. Was auch immer das dann für Buchungen im App Store waren. Und letzten Endes natürlich eine eindeutige Fehlfunktion. Die Banken haben das natürlich dann auch relativ schnell mitgekriegt und berichteten dann auch, dass sie aktuell im Austausch bei Apple wären, mit Apple wären und dass Apple sich dessen bewusst sei, dass sie da Probleme hatten. So, das ist dann ein paar Tage lang so unkommentiert stehen geblieben. Es gibt nichts Neues zu berichten. Ich nehme mal an, es wird unter Kontrolle gekommen sein, relativ schnell dann. Aber eine offizielle Stellungnahme oder sowas von Apple oder so gab es jetzt nicht. So, aber prinzipiell natürlich ein Klassiker. Ne? Also sowas passiert dann auch Apple, egal wie sicher die Zahlschnittstelle ist. So Fehlbuchungen in dem Hintergrund. Ne? Wenn man so ein SEPA-Mandat hat, da kann man halt eben buchen, was man möchte. Ne? Das ist halt eben das Problem von solchen SEPA-Mandaten oder so Abo-Aufträgen oder sowas. Ne? Das ist ja mehr oder weniger alles dann dasselbe. Du gibst halt eben so eine Abbuchungserlaubnis und im Prinzip gibst du dann dementsprechend dann auch dein Vertrauen. Ne? Also das Vertrauen, dass er nur das abbucht. Ne? Natürlich kannst du jederzeit zu deiner Bank gehen und sagen, hey, das ist nicht legitim gewesen, buch das mal zurück. Ne? Und Apple muss sich dann erklären, klar. Ne? Aber das muss dann erstmal gemacht werden. Da habt ihr erstmal das Konto im Minus, ne? Im Worst Case. Tja. Ne? Und genauso ist es hier passiert. Solltet ihr also solche Probleme gehabt haben, ja, kann ja sein, dass wir irgendwie deutsch hörende Hörer in Ungarn sitzen haben. Ne? Also solltet ihr solche Buchungen haben, direkt mit der Bank in Verbindung setzen. Die sollten mittlerweile wissen, was es ist, falls es immer noch auftritt. Ne? Und ansonsten direkt mal darauf hinweisen. Ne? Naja, gut. Ja, also man könnte sagen, es ist eigentlich nicht Apple Pay schuld. Man könnte sagen, es ist der App Store schuld. Ne? Je nachdem, wie man es auslegen möchte.
Ja, blöd, ne? Fehler passieren. Aber ärgerlich ist es halt trotzdem. Gar keine Frage. Aber auch Apple ist nicht vor Software-Bugs oder sowas gefeit. Also das kann vorkommen. Auch wenn es nicht sollte. Und
sowas ist natürlich höchst peinlich, aber ja, ne, da wird auch nur mit Wasser gewaschen und die Leute, die Software schreiben, die Abbuchungen anlegt, ne, die können halt eben genauso irgendwie mal ein Problem durchrutschen haben wie alle anderen. Auch das sollte natürlich mit Tests und so weiter abgefangen sein, aber wir wissen alle, dass das nie so hundertprozentig realistisch ist, alle Fehler abzufangen. Ne? Tja, da ist irgendwas Dummes in der Zwischenschicht passiert oder so, was einem da den Dienst zugehämmert hat mit diesen Buchungsanfragen. Ja, kannst du da nichts dran machen. Naja, gut. So viel dazu. Dann haben wir noch ein anderes Thema. Heute so ein bisschen was. Hier haben wir mal wieder ein buntes Potpourri. Ich sag's ja immer gerne an Nachrichten. Und bunt ist im wahrsten Sinne des Wortes jetzt der nächste Punkt. Bunt ist es eigentlich nicht, aber farbig. Das war ein blöder Wechsel. Und zwar Beats Pill ist wieder da. Ja, wir hatten es schon gerüchtet. Ist es nicht die Möglichkeit? Also Beats Pill ist wieder da. Genau 10 Jahre nach dem Erstveröffentlichungsdatum, wie ich jetzt gelernt habe, haben sie jetzt eine neue Variante vom legendären Pill-Lautsprecher veröffentlicht. Das ist ja wirklich so ein Ding gewesen, was damals so in der Zeit, wo so diese kleinen Bluetooth-Boomboxen aufgekommen sind, echt jeder haben wollte. Ne? Vor allen Dingen natürlich in Amerika, aber da ist das ja wahnsinnig verbreitet gewesen. Allgemein Beats war ja sowieso sehr, sehr hip. Ne? Die Kopfhörer genauso wie eben hier dieser Bluetooth-Lautsprecher. Und deswegen war es für mein Verständnis auch etwas unverständlich, dass sie den einfach eingestellt haben ohne Ersatz oder sowas. Ne? Ich hätte ja jetzt persönlich eher gedacht, dass sie sowas mit HomeKit-Support oder sowas bringen, wenn sie den jetzt wiederbeleben. Nee, das haben sie nicht gemacht. Das bleibt dann scheinbar in Apples Domäne. Aber sie haben tatsächlich jetzt eine modernisierte Variante von dem Pill wieder gebracht mit moderner Technik, alles schön neu gemacht, aufgefrischtes Design, sieht schlanker, moderner aus, ist halt eben einfach ein im Beats-Design moderner Bluetooth-Lautsprecher, kann man sagen, im Prinzip. Und weiß nicht, so auf der Hälfte irgendwie Silikon beschichtet, ne? Ist, ich glaube, sogar Spritzwasser geschützt, müsste ich aber jetzt nochmal nachgucken, habe ich nicht gelesen gehabt, hat natürlich jetzt USB-C dran, ja, Gottlob. Das wäre schrecklich gewesen, wenn es Micro-USB geblieben wäre. Nein, das haben sie richtig gemacht. Bluetooth 5.3 ist natürlich drin, also quasi der, der aktuelle Standard. 24 Stunden Batterielaufzeit, ja, IP67 wasserdicht, doch hier habe ich es noch stehen, und also ein bisschen mehr als Spritzwasser, das ist schon relativ dicht, ne? Also jetzt nicht so ganz dicht, aber so etwas. Also ich weiß nicht, ist das schon eintauchen? Du hattest ja eben geguckt, Sascha.
67?
67, mhm.
Das ist schon eintauchen, das ist ja das iPhone quasi, oder? Nee, es hat 68, aber
ja. Die ersten iPhones hatten auch 7.
Das 7. ist ja immer, das eine ist für Staub und das letzte ist eh nur für Staub, nicht für Wasser, meine ich.
Nee, das vordere ist für Staub. Hinten, das ist für Wasser. Weil da sind die iPhones ja besser geworden, nicht beim Staub.
Stimmt, witzig, weil die Apple Watch hat X, weil die zum Tauchen ist dann wahrscheinlich.
Ja, das ist dann nochmal eine andere Kategorie, da müsste ich jetzt auch nochmal nachgucken, was das war.
Genau. Okay, also 6 heißt auf jeden Fall Protected for Total Dust und 7 ist Protected Against Short Periods of Immersion in Water up to 1 Meter Depth, also 1 Meter wasserdicht quasi.
Ja, also Spritzwasser und kurzes Eintauchen, genau. Das ist so die erste Stufe von Wasserdichtigkeit, ne? Ja, genau. Ja, gut, also wird auf jeden Fall ein Regenschauer aushalten. Kann man sich sicher sein, ne? Wird man auch draußen hinstellen können und so. In dem Sinne kann man da, glaube ich, recht entspannt mit unterwegs sein. Und dafür sind die ja dann auch designt mit der schönen langen Batterielaufzeit und so. Ne? Ja, 24 Stunden ist natürlich ordentlich, ne? Also da kann man echt, haben sie sich nicht lumpen lassen.
Ja.
Ich weiß nicht, was der alte hatte, aber 24 Stunden klingt schon gut. Ne?
Für so eine kleine Box. Ja, das ist ja ziemlich gut.
Relativ kleines Ding, ne? Relativ viel Bass, so wie bei Beats typisch natürlich. Ich habe es jetzt noch nicht gehört, aber ist anzunehmen, ne? Und ja, in dem Sinne, schönes Ding. Was sie noch gesagt haben, ist, 2 Gerätemodus unterstützt. Die sind natürlich Mono, ne? Das war vorher auch schon so. Und es gibt aber einen 2 Gerätemodus, wo sie dann Stereo Support haben, wo sie also dann räumliche Stereo machen können. Und das soll wohl damals schon toll gewesen sein. Das konnten die alten Pill ja auch schon. Und das soll auch jetzt wieder toll sein. Das ist halt eben, wenn du so eine große Stereo-Separation machen kannst, so ähnlich wie bei so einer Heimkinoanlage zu Hause auch. Wenn du so richtig mehrere Meter zwischen den linken und rechten Lautsprechern haben kannst, dann hast du richtig gute Stereo-Separation und dann macht das auch Spaß zu hören, und so ist das hier natürlich auch. Gerade wenn du die jetzt dann per Funk verbunden hast und dann halt eben auch auseinandertragen kannst, ne? Und einen rechts in der Party-Location hinstellen kannst und einen links an der Party-Location. Und kann man natürlich sehr schön dann Stereo machen, ne? Also das hört sich bestimmt sehr schön an, ne? Ja, wird schon so eine kleine Partymaschine sein, nehme ich mal an.
Bestimmt, ja, da gehe ich jetzt auch mal fest von aus. Und ich bin mal gespannt. Also vielleicht kann man den irgendwo mal testweise anhören, und klingt ja grundsätzlich interessant, das Ding.
Ja, also das Einzige, was ich mir halt eben dann dabei immer denke, ist, wofür brauche ich das noch? Ne? Also jetzt für zu Hause, wo ich ja damals tatsächlich so Bluetooth Lautsprecher angeschafft hatte, brauche ich das natürlich heute nicht mehr. Ne? Da mache ich dann mit AirPlay den ganzen Kram. Für draußen unterwegs natürlich im Prinzip. Ne? Bin jetzt in der letzten Zeit so wenig draußen unterwegs, dass ich jetzt selten sowas bräuchte. Aber gibt bestimmt Leute, die mehr unterwegs sind. Ja, gut. Ja, vielleicht kann man das ja auch in Malle am Strand gebrauchen.
Da auf jeden Fall, ja.
Nächstes Mal also, mitnehmen.
Da mit Sicherheit.
Sehr gut. Na gut, so. Ja, was ich jetzt noch nicht nachgeguckt habe, das ist der Preis, fällt mir gerade ein. Was ist denn der deutsche Preis? Beats by Tree.
Das ist eine gute Frage, ja.
Hier wird er direkt. Die
hätte ich jetzt auch noch gestellt.
Direkt groß vorgestellt, wenn man drauf geht. So, kaufen. 149,99. Ne, Moment, das ist Dollar. Wo ist denn bitte der deutsche Preis? Will ich da irgendwie auf die deutsche Seite gehen? wie kommt man auf die deutsche Seite? Beatsbydre.de ist es natürlich genau nicht. Beatsbydre.com ist ja die Webseite von denen. So, und wie kriege ich das jetzt auf Deutsch? Keine Ahnung. Beats by Dre Deutschland. Okay, gut. /de dahinter schreiben. Apple-Schema natürlich.
Natürlich.
So. Oh, ja, okay, gut. Gibt's bei uns noch nicht. Hätte ich das mal nachgeguckt vorher. Ja, scheinbar noch kein Verkaufsstart hier. Werden auf der Webseite, jetzt gehe ich mal gerade hier kurz noch auf den Store. Vielleicht haben sie es nur in der Werbung nicht, aber da steht da. Lustigerweise auf der Seite selber keine Werbung dazu. Haben sie dann vergessen einzuschalten. Aber im Store ist es sofort das erste. 169,95. Das sind Europreise.
Das ist schon ordentlich.
Ja, also günstig ist es nicht, ne? Kannst du dann auch schon noch einen HomePod und ein bisschen Kleinkram kaufen. Naja, gut. Also, wie gesagt, wenn euch das interessiert, schaut es euch mal an. Sieht ja slick aus. Ne? Macht tatsächlich einen schönen Eindruck, wer sowas brauchen kann. Sehr schön. So, ja, dann noch ein letztes Thema in den Nachrichten und zwar RCS. Ich habe mein erstes Lebenszeichen von RCS gehört. Das muss ich dann einmal ganz kurz berichten. Und tatsächlich nur so ein Blip. Mehr kann ich nämlich noch nicht sagen. Und zwar hier ein Twitter-Nutzer hatte festgestellt und dann im Nachhinein haben das dann irgendwie die Medien alle gecheckt und bestätigt. Und zwar ist jetzt in Amerika ein Anbieter-Update, also es gibt ja dann diese Profile für die Netzbetreiber, die Apple issued, ne, die aber alle custom für den Netzbetreiber, wahrscheinlich auch in Kooperation mit den Netzbetreibern gemacht sind, aber die von Apple Auto-Update-mäßig auch installiert werden können, wenn die da was ändern wollen. Und dort ist jetzt bei AT&T, T-Mobile und Verizon in Amerika, also die drei großen Hauptanbieter, ne, für alle drei ist dort jetzt in dieser Config-Datei RCS eingeschaltet worden und auch konfiguriert. So, wir hatten ja irgendwann mal drüber gesprochen, RCS funktioniert ja so wie SMS, das heißt also, es gibt einen RCS-Gateway, so wie es damals das für SMS immer noch das SMS-Gateway gibt und diese Mitteilungen, die gehen also immer über den Netzbetreiber, über dieses Gateway, ne? Im Prinzip dieselbe Logik wie SMS eben und deswegen muss dort dann auch dieses Gateway hinterlegt sein und dann auch explizit dieses Flag eingeschaltet werden für RCS-Support, ansonsten bekommt ihr das nicht, ne? So, das heißt also, solange euer Netzbetreiber das nicht unterstützt, werdet ihr das auch nicht angezeigt bekommen. Und das habe ich auch extra nochmal verifiziert. In der aktuellen Beta bei mir zum Beispiel jetzt hier mit O2 Deutschland wird das gar nicht angezeigt. Ich gehe da in die Settings rein und da, wo man MMS und SMS verschicken in den Einstellungen für die Nachrichten-App dann ein- und ausschalten kann, da taucht dann dementsprechend, was ich an Screenshot gesehen habe, oben drüber dann in demselben Block auch noch RCS auf. So, aber wie gesagt, nur wenn das Profil das erlaubt, bei mir nicht, muss man dann mal warten, ob die deutschen Netzbetreiber da in irgendeiner Art und Weise ein Incentive empfinden, das einzuschalten. Das ist ja eigentlich so ein Brainchild von denen. Ob die das aber jetzt offiziell in Deutschland unterstützen und was sie dann für ein Geld dafür haben wollen, das müssen wir dann mal beobachten. Ich habe noch nichts gehört. Hat die Telekom da irgendwas gesagt? Das wären ja vielleicht die Ersten, die das raushauen. Noch nichts gehört, ne?
Nein, da habe ich auch noch nicht gehört.
Ja,
nein. Vielleicht haben die aber auch aufgegeben.
Keine Ahnung, ich weiß nicht. Machen ja jetzt mehr Magenta TV und solche Geschichten, habe ich gehört.
Ja, ich glaube, das lohnt sich auch mehr.
Ja, genau. Naja, gut. Also, wenn wir was herausfinden, werden wir es mal testen. Prinzipiell ein realer Use Case wäre halt eben dann, dass man dann mal mit einem Android-Nutzer chatten möchte oder sowas, dass man das dann nicht eben über WhatsApp machen muss oder so. Ja, ich fürchte aber halt eben, dass die Netzbetreiber sich einfach nicht zurückhalten können und da Geld für haben wollen. Ne? MMS ist ja bis heute noch nicht kostenlos, wenn man das fälschlicherweise bei dem, oder zumindest nicht bei allen Tarifen kostenlos. Und da kann man immer noch ein Geldgrab mit erzeugen, wenn man heutzutage Mitteilungen versehentlich per MMS schickt. Habe ich mal in der Familie erlebt, dass der Schalter angewiesen ist und dann irgendwie das so verkonfiguriert gewesen ist, weiß nicht, durch ein kleines Kind oder sowas war das, glaube ich, dass dann fast alle Mitteilungen per MMS rausgegangen sind. Da waren dann irgendwie innerhalb von 14 Tagen 150 MMS zusammengekommen. Und das war dann sogar in dem kostenlosen Tarif dann, also da waren dann irgendwie die Limits schon erreicht, sodass das nicht mehr kostenlos war, die es dann irgendwie in diesem Tarif gab. Also da muss man immer ein bisschen aufpassen. Ich habe für mich das MMS-Schicken ja ausgeschaltet, ne? Damit mir das gar nicht erst passiert. Das ist sowieso olle Technik von anno dazumal, brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Und bei SMS gucke ich natürlich auch immer, was mein Vertrag hergibt, bevor ich das ein- oder ausschalte. Solltet ihr auch wissentlich ein- oder ausschalten, das ist eine gute Idee.
Ne? Ja, definitiv. Also das finde ich auch, weil in der Tat ist das immer so ein Thema mit der SMS. Ne? Vor allem, wenn man sich vertut und hat doch mal ein Bild erwischt. Mhm. Und du sendest den Spaß per MMS. Man mag es ja nicht glauben, aber der Mist kostet tatsächlich noch Geld.
Genau. Ja, genau. Ja, also es ist kaum zu glauben, aber das ist halt eben diese Logik von den Netzbetreibern. Die stecken da immer noch in dieser Zeit drin. Also sie hängen vor allen Dingen immer noch der Zeit sehr nach, wo eine SMS 60 Pfennig gekostet hat. Das war wahnsinnig viel Geld für die damalige Zeit. Und wenn du dann irgendwie so dich verabredet hast, dann bist du gleichzeitig arm gewesen. Lass mal ins Kino gehen. Worein gehen wir denn? Ja, das und das. Ja, jetzt können wir nicht mehr gehen, ich bin arm. Ja, also das war, ja.
Das waren ja noch andere Zeiten, ne? Also ich meine, damals gab's, da kam ja, wer war nochmal der Erste mit der SMS-Flat? War das Base?
Och, keine Ahnung.
Ich glaube, das war Base mit. Und dann gab es damals bei Base einen Base-Chat, da kommst du umsonst telefonieren und mit irgendwelchen fremden Leuten, das war auch so eine völlig strange Nummer. Und also gab's schon ein paar geile Ausflüsse. Mhm. Ich glaube, in der heutigen Zeit, wenn ich mir jetzt überlege, wo ich jetzt auf Mallorca war, hab da ganz normal mein Internet benutzt, weiß, hab mal eben in Deutschland angerufen, ohne Kosten, ohne sonst was. Mhm. Das sind schon ganz andere Zeiten. Also 10 Jahre zurück und da war Internet im Ausland noch unbezahlbar.
Ja, also da ist zum Glück natürlich viel passiert. Ich kann mich auch noch an die ganze Panik erinnern vor WAP-Tasten und allen diesen anderen Geldgräbern, die Netzbetreiber mit purer Absicht in ihre Geräte eingebaut haben. Weil sie einfach nur die Dollarnoten in den Augen gesehen haben. Die sind ja schon immer bekloppt gewesen. Ne? Ja.
Ein wenig.
Ein wenig, genau. Ein wenig sehr bekloppt. Naja, gut. Also, in diesem Sinne, lange Rede, kurzer Sinn, RCS ist in Amerika eingeschaltet worden. Wir warten noch drauf, dass es in Deutschland passiert. Na gut, so, dann sind wir durch mit den Nachrichten diese Woche und haben noch eine wohlgefüllte Gerüchteküche und fangen an mit der Vision Pro mal wieder. Und WI-Lag berichtet hier an der Stelle tatsächlich etwas Spannendes jetzt über die zukünftigen Displays. Wir hatten ja letzte Woche noch darüber gesprochen, ne, dass die Vision ohne Pro wahrscheinlich jetzt das nächstkommende Modell nächstes Jahr sein soll. Und dafür wären natürlich günstigere Displays vor allen Dingen erstmal gefragt. Und an der Stelle wurde von WI-Lag jetzt berichtet, dass Apple hier eine Anfrage an die Displayhersteller gemacht hat. Das ist dann quasi so eine Art formell offizielles Ding, wo sie dann sagen, hey, wir haben Interesse daran, ein Display zu bekommen in dieser und welcher Größe, mit dieser und welcher Auflösung, in dieser und welcher Technologie. Und dann können dann die Firmen entsprechend antworten, ja, haben wir schon, können wir machen, oder könnten wir Fabrikation aufbauen oder. Manche haben das, manche nicht. Ne? In diesem Fall wurde jetzt hier zum Beispiel dann gesagt, dass sie angefragt haben, Displays mit 2,0 oder 2,1 Zoll, ne? Also diese Anfrage, die war da wohl rausgerutscht, ne? Die der ILEC da gemeldet hat. Und angefragt haben sie also 2,0 oder 2,1 Zoll Displays. Wohlgemerkt, ne? Die Displays der Vision Pro sind 1,42 Zoll, also ein ganzes Eckchen kleiner. Ne? Dafür aber ja sehr hoch aufgelöst. Und genau das ist hier jetzt der wesentliche Unterschied. Diese jetzt angefragten Displays sind ein ganzes Eckchen größer, haben dafür aber nur die Hälfte der Auflösung. Wie sich das jetzt kompensiert, bin ich jetzt auch ein bisschen überfragt. Bin ich mal gespannt, ob das jemand ausrechnen kann. Ne? Aber wenn man das jetzt optisch zum Beispiel ein bisschen was von den Augen wegpackt, ne, im Vergleich zu den kleinen Vision Pro Displays, dann kann man bei halber Auflösung, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man da irgendwie dann so zumindest in die Richtung der Auflösung kommt. Ne? Die Augen, die sehen ja keine Pixel, sondern die sehen ja so eine Auflösung in Bogensekunden, was also dann letzten Endes abgebildet werden muss auf die Distanz und auf die Anzahl der Pixel. Ne? Das ist also letzten Endes dann immer der Punkt. Also ihr könnt das ja mit jedem Display machen. Ne? Wenn ihr einfach nur sehr nah rangeht, könnt ihr halt eben irgendwie immer die Details sehen. Ne? Wenn sie jetzt nicht so super hoch aufgelöst sind, kann man die einzelnen Pixel sehen. Wenn nicht, dann muss man eine Lupe benutzen. Aber man sieht immer irgendwo die Pixel, wenn man nah rangeht. Ne? So. Und genauso kann man sich das jetzt hier auch vorstellen. Das ist halt eben so ein Trade-off. Ne? Die Distanz, die Displaygröße und die Auflösung. Ne? Ja. Also sie scheinen sich da irgendwas ausgerechnet zu haben. Wie gesagt, größer, ungefähr Hälfte der Auflösung. Eine ähnliche Fertigungstechnologie. Hier ging es auch um OLEDOS-Panels, also OLED on Silicon. Das ist quasi die Fertigungstechnologie, die Sony hier auch für die aktuellen Displays macht. Wobei Samsung da jetzt wohl versucht, nicht diese viel diskutierten OLED plus CF Displays zu verkaufen. Ja, OLED hatten wir uns mal drüber unterhalten. Das sind weiße OLEDs with Color Filter. Das ist ja dieses etwas absurd klingende Ding, wo halt eben keine farbigen OLED-Pixel da sind, sondern weiße OLEDs und dann Farbfilter, so wie vor einem LCD-Display eigentlich normalerweise sind. Normalerweise sind ja OLEDs farbig, also jeder Pixel hat eine Farbe. Ne, die leuchten schon in der Farbe, weil sie entsprechend dotiert sind, wie so Leuchtdioden eben, und verhalten sich also da etwas anders. Und das hier ist also so ein komischer Sonderfall, den Sony hier fertigt mit diesen OLED-Displays, die aber besonders hochauflösende kleine Displays eben ermöglichen. Ne, das ist hier der besondere Kompromiss. Und deswegen hat Apple die ja auch genommen, weil die so super hoch aufgelöst sind und trotz dessen dann halt eben nur diese 1,4 Zoll haben. Aber die Fertigung ist halt eben dafür dann auch so aufwendig, dass Sony, wir berichteten ja auch schon, halt eben auch nicht gewillt ist, mehr als eine Fertigungsstraße dafür zu machen, weil sich da der Invest wohl nicht lohnen würde. Deswegen bekommt auch Apple 900.000 Displays im Jahr und kein einziges Display mehr von Sony, ne, weil sie dann ihre Produktion nahezu ausgelastet haben wahrscheinlich. Und die haben auch weiterhin gesagt, sie haben kein Interesse daran, das auszubauen. Finde ich lustig. Ne? Also die scheinen ja auch das Business irgendwie manchmal nicht haben zu wollen.
Ja gut, die Frage ist immer so ein bisschen, ich meine, ich muss ja immer so ein bisschen dran denken an Intel damals und sie wollten keine iPhone-Prozessoren bauen. Weil sich das ja nicht lohnen würde. Das wäre ja kein Markt. Und ich glaube, die beißen sich bis heute in den Hintern. Und, ja. Aber eben das eine, ne? Wenn man so dekadent ist, kann man das immer überlegen. Problem immer nur, wenn man sich wen anders sucht, der es macht und du guckst in die Röhre. Das kann ja immer mal passieren. Aber es ist natürlich auch immer ein Risiko. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Also grundsätzlich muss man immer so ein bisschen abwägen, und die haben halt für sich jetzt entschieden, okay, das lohnt sich für uns nicht. Muss man dann halt mal abwarten, ne? Wie das.
Ja. Ist nicht ganz klar, warum sie das nicht machen wollen, ne? Das ist nie kolportiert worden, warum sie nicht mehr machen wollen. Vielleicht haben sie nicht die Maschinen dafür, vielleicht wollen sie sie nicht kaufen, vielleicht kriegen sie sie auch nicht. Manchmal sind diese Maschinen ja jahrzehntelang backordert. Das ist manchmal gar nicht so leicht in dem Bereich. Und vielleicht haben sie aber auch einfach kein Interesse, weil das irgendwie so ein Nebengeschäft ist. Ne? Soweit ich das weiß, fertigen sie da bisher nur ihre eigenen Viewfinder für die hochwertigen Kameras, die Sony ja baut. Ne? Die fertigen sie da wohl selber auf dieser Straße schon seit längerer Zeit. Und dass sie das für Apple jetzt irgendwie aufgemacht haben, ist wohl dann jetzt quasi was Besonderes. Keine Ahnung. Was auch immer der Hintergrund ist. Ne? Wir wissen es nicht. Ja, dann wurde dann allerdings gesagt, hier Samsung hat zum Beispiel auch eine Produktionsstraße für diese OLED-Displays laufen aktuell schon. War mir gar nicht bewusst, dass sie das auch schon haben. Und die haben dann wohl auch schon gesagt, hallo, können wir machen. Sie haben da aber wohl scheinbar auch schon wieder eine weiterentwickelte Variante von, wo sie dann eben wieder keine weißen LEDs haben, sondern RGB-LEDs haben, was dann ja mehr oder weniger wieder OLED wäre. Das wurde aber nicht im Detail erklärt, ich weiß es nicht genau. Aber da scheint auch die Entwicklung nicht zu stoppen und potenzielle Nachfolger schon in den Hufen zu, mit den Hufen zu schauen. Und ja, LG wurde berichtet, wurde auch angefragt, aber die haben aktuell keine Produktionslinie. Wenn Apple da aber diversifizieren will, wäre das dann nicht unrealistisch, wenn sie dann da früher oder später investieren und dann LG dann da auf Incentive von Apple dann, also durch eine Geldspende dann anfängt, da eine Produktionsstraße aufzubauen. Ne? Na gut, ja, aber sieht so aus, als gäbe es jetzt eine grobe Richtung, deswegen berichte ich es. Ne? Also ungefähr 2 Zoll Displays, halbe Auflösung. Muss man mal gucken, wie das optisch letzten Endes rauskommt. Klingt aber spannend. Sie scheinen da einen Kompromiss sich ausgerechnet zu haben, den sie vielleicht eingehen können, ohne dass sie jetzt signifikante Qualitätsverluste bei der Nutzung sichtbar machen. Ne? Das ist ja unsere Sorge, hatten wir ja letztes Mal auch schon drüber gesprochen. Ne? Dass das nachher zu schlecht wird. Aber das dürfte den Apple Engineers natürlich auch genauso bewusst sein wie uns. Ne? Deswegen mache ich mir da weniger Sorgen drum. Ich frage mich nur, wie sie es lösen.
Ja, das glaube ich, wird auf jeden Fall spannend. Da gehe ich auch mal fest von aus.
Ja, genau. Na gut. Ja, so viel dazu. Und dann ist Ming-Chi Kuo wieder da. Da haben wir jetzt auch ein paar Wochen nichts von gehört. Wenn er nichts zu sagen hat, dann schreibt doch einfach mal gar nichts. Das ist auch immer schön. Und ja, jetzt ist er hier mit einer faszinierenden Meldung um die Ecke gekommen. Da dachte ich mir dann auch so, doch, okay, das ist bestimmt mal spannend, ob sie das jetzt irgendwie großflächig ausrollen werden. Denn Kuo berichtet hier, dass die kommenden AirPods mit IR, also Infrarot-Empfängermodulen, ausgestattet sein sollen. Und ja, man fragt sich jetzt, hä? Was, wie? Und dann sagt er dann noch ein bisschen genauer, es soll sich hier wohl um so Infrarot-Kameramodule handeln, die vergleichbar sind wie das Empfängermodul aus dem Face-ID-System. Das Face-ID-System besteht ja aus mehreren Elementen, ne? Aus einer Farbkamera, aus dem Punkteprojektor und aus dieser Infrarotkamera. Und diese Infrarotkamera, die sagt er halt eben, sei das. Ne? Also so eine, hat er nur gesagt. Ne? So, und die sollen wohl in den AirPods verbaut werden, wohlgemerkt nicht die Sender, also nicht Face-ID-Funktionalität oder irgendwelche 3D-Sensing-Geschichten, dafür bräuchte man einen Sensor, ne? Sondern das muss ja passiv sein. Er sagte jetzt, diese Kameras, die sollen dann zum Beispiel die Umgebung erkennen können. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er das kolportiert oder ob er das nur schließt, weil das Infrarotkameras sind, ne? Aber ich gebe es mal einfach so wieder. Er sagte, man könnte damit ja die Umgebung erkennen. Ja, ne? Sind halt eben Infrarotkameras, die sehen halt eben quasi in Schwarz-Weiß, nur halt eben nicht im normalen Lichtspektrum, sondern halt eben im Infrarotspektrum, was halt eben dann ein bisschen anders aussieht wie das normale. Aber naja, gut, ne? Also Infrarotkameras haben, glaube ich, alle schon mal irgendwo gesehen. Und ja. sowas wäre das dann letzten Endes. Und ja, damit könnte man halt eben erstens quasi die Umgebung erkennen. Man könnte die Bewegung anhand der Umgebung ableiten. Das könnte sein, dass sie da irgendwie die Sensortechnik, die ja ne, Beschleunigungsmesser und Gyroskop in den AirPods verbauen, irgendwie verbessern wollen. Das ist mir nicht ganz klar, was da zu verbessern ist, aber das, keine Ahnung, das ist so in die Richtung, scheint das zu gehen, denn Kuo sagte hier an der Stelle, dass diese IR-Empfänger jetzt in Zusammenarbeit mit der Vision Pro künftig die Spatial Audio Experience verbessern sollen. So sagte er das. So. Ne? Bin ich so ein bisschen ratlos für den Moment, würde ich sagen, denn erstens werden sie das echt in alle AirPods einbauen, bloß weil sie das für die Vision Pro brauchen könnten. Das klingt mir jetzt nicht günstig und stromsparend für Kopfhörer. Ne? Also bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das jetzt irgendwie alles ist, ne, was wir dazu wissen müssen. oder also macht zumindest irgendwie gerade noch nicht viel Sinn. Ne? Sagen wir mal so. Für die Vision Pro vielleicht, was auch immer sie da machen wollen. Ne? Prinzipiell Spatial Audio funktioniert ja auch so bei den AirPods schon. Ne? Also wenn du dich bewegst und du halt eben dann da eine Spatial Audio Wiedergabe hast, dann klappt das ja eigentlich ganz gut mit der Rotation da. Also ich weiß nicht, was sie da verbessern wollen oder was. Ne? Das weiß er scheinbar auch nicht. Nur wenn das wirklich nur mit der Vision Pro funktioniert, dann wäre es schon traurig, ne? Dass sie es dann auch überhaupt schon versuchen, in alle AirPods einzubauen. Wobei, er sagt das nicht ausdrücklich, vielleicht gibt es ja auch irgendwie eine Extra-Variante oder sowas dann später.
Ja, vor allen Dingen bei der Vision Pro hast du ja genug Sensoren und Kameras, also da brauchst du eigentlich nicht nur die AirPods dafür.
Ja, genau, vor allen Dingen, warum packt man dann in die AirPods nochmal Kameras, ne? Genau, also die Vision Pro, die hat ja dann selber, ich weiß nicht, ja gut, doch, die hat einen Punkteprojektor, ne? Potenziell könnte die also dann auch ein Muster machen, was die AirPods sehen könnten. Aber wofür das gut sein soll, ist mir immer noch nicht klar. Da wir ja Gyroskop und Bewegungssensor in den Kopfhörern drin haben und die ja erfahrungsgemäß eigentlich ein super hoch aufgelöstes Signal liefern. Gerade jetzt dann auch mit den AirPods Pro ja nochmal ein ganzes Eckchen besser geworden sind als vorher. Ne? Die damit dann auch die Genauigkeit beim Positionieren von dem Spatial Audio ja besser geworden ist und so weiter. Ich hatte das ja alles ein bisschen ausprobiert, bevor ich sie zurückgegeben habe. Keine Ahnung. Schwer zu sagen, aber trotzdem irgendwie interessant, was auch immer sie da machen mögen. Wir werden es weiter beobachten. aber irgendwas scheinen sie da gerade zu planen. So, was Kuo dann hier noch sagte, ist, das soll dann, also das klingt schon ziemlich definitiv, das soll dann in 2026 in die AirPods kommen. Keine Ahnung. Gut, ist noch ein bisschen hin, ne? Aber gut. Also wird dann wahrscheinlich so übernächste Generation AirPods sein. Ne? Auch wenn wir jetzt gerade aktuell keine Gerüchte haben, dass irgendwie was ansteht. Aber ich nehme mal an, vor 26 wird bestimmt noch ein Refresh kommen.
Bestimmt.
Natürlich nicht von den Max.
Nee, das nicht. Die bleiben so gammelig, wie sie sind.
Genau. Gut. Ja, okay. So viel dazu. Das war Ming-Chi Kuo. Und dann haben wir als letzten im Bunde natürlich noch Mark Gurman. Power-On-Newsletter auch immer natürlich für die ein oder andere Spekuliererei gut und er hat jetzt hier zwei berichtenswerte Themen gehabt. Das eine dreht sich um das Thema Apple Intelligence und zwar hatte er da die Frage gestellt, was ist denn mit Apple Intelligence auf der Vision Pro?
Stimmt, und, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
Ne, das haben sie ja gar nicht angekündigt und er sagte dann jetzt an der Stelle, er hat kleine Vöglein gehört, die gesagt haben, dass Apple Intelligence zuerst einmal nicht auf die Vision Pro kommen soll, aber später. Er geht davon aus, dass es in 2025 soweit sein könnte. Das ist aber eine Hypothese von ihm selber, glaube ich. So, und ja, interessanterweise sagt er, dass die User Experience ein Problem sein könnte. Er sagt aber nicht, warum. Das finde ich immer ein bisschen schade. Wildes Spekulieren kann ich auch, aber ne, was ist denn da jetzt ein Problem mit der User Experience? Also ein technisches Problem würde mir einfallen, da können wir gleich drüber sprechen. Aber fällt euch irgendwas ein, was User Experience mäßig bei der Vision Pro Apple Intelligence problematisch machen würde?
Keine Ahnung, nee. Also du kannst sie ansprechen, ganz normal. Oder ja,
ist ja sowieso schon dabei.
Und sie kriegen natürlich nicht so einen netten Rahmen hin, aber du kannst natürlich theoretisch ein Immersive Apple Intelligence machen.
Ja, vielleicht wollen sie es halt eben dann ein bisschen ausgefuchster machen. Das könnte schon sein. Vielleicht müssen sie es tiefer integrieren und länger dran arbeiten und deswegen dauert es einfach ein bisschen. Könnte natürlich sein. Aber es könnte natürlich auch sein, dass es das Hardware-Problem ist, was ich jetzt mehrfach angesprochen gesehen habe. Ich glaube, German hatte das auch irgendwie letzte oder vorletzte Woche erwähnt. Und zwar ist halt eben dort die existierende Sorge, dass der M2-Prozessor, der ja in der Vision Pro drin ist, mit entsprechenden Standard-Tasks die Neural Engine wohl schon relativ stark ausgelastet haben wird. Da soll da wohl, wenn ich mir das jetzt habe richtig sagen lassen, zum Beispiel dieses Ausschneiden der Hände und die Gestenerkennung drauf laufen. Und das würde natürlich eine gewisse Menge von dieser Neural Engine vom Stand weg schon mal unbrauchbar machen für zusätzliche Features. Ne? Weil wenn du diese Gesten die ganze Zeit brauchst, zum Beispiel eben das Fingergesten-Thema, dann kannst du das ja nicht entladen und was anderes draufladen, sondern du musst das die ganze Zeit laufen haben in dem Chip. So, und das würde sich am ehesten noch erklären, dass sie da Probleme mit haben. Vor allen Dingen, ja, wenn dann nicht mehr genügend Kapazität übrig bliebe, um dann noch vernünftig damit arbeiten zu können.
Das heißt, sie müssen da erstmal Optimierungen machen.
Ja, wobei dann die Frage ist, warum das nächstes Jahr besser sein soll.
Ja gut, sie könnten natürlich Vision OS noch optimieren. Ich wette, da ist auch noch Optimierungspotenzial. Ich mal. Mhm. Und sie können natürlich auch an Apple Intelligence noch was optimieren bis dahin. Wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, das ist ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt, das Ganze. Das wird ja erst nächstes Jahr so richtig so sein, wie Apple sich das vorgestellt hat. Mhm. Glaube ich immer noch. Und ja, den Rest, ganz ehrlich, also ich glaube auch, dass das ausgelastet ist. Klar, Handgestenerkennung ist ja genau sowas, was auf der Neural Engine läuft, wenn du zum Beispiel Vision Framework benutzt. Mhm. Und deswegen macht das ja auch total Sinn. Aber sie müssen dann halt krass optimieren, ne? Ich meine, wenn das Ding so am Limit läuft. Und auf der anderen Seite macht es natürlich auch keinen guten Eindruck, wenn auf dem sauteuren Gerät dann Apple Intelligence nicht läuft.
Ja, also. Aber
das ist schon alles irgendwie dösig, ne?
Das ist genau das Problem immer, wenn du so Bleeding Edge machst an der Stelle mit einer Prozessor, der jetzt nicht zwingend Bleeding Edge ist. Ne? Der M2 ist ja jetzt nicht wirklich Bleeding Edge, was Apples eigenes Prozessorportfolio angeht. Vielleicht hätten sie sich da besser damit getan, ein etwas leistungsfähigeres Design reinzupacken.
Jetzt aber warten müssen.
Naja gut, der M2, der war ja da schon lange da. Der ist ja jetzt schon alt gewesen.
Man hätte den M3 noch nehmen können, aber
ja, also sie hätten da vielleicht noch ein bisschen Spielraum gehabt. Ja, ich weiß es nicht. Aber du hast schon recht, vielleicht haben sie da auch noch Optimierungspotenzial. Vielleicht haben sie auch da irgendwie andere Engines noch nicht voll ausgenutzt. Ne? Wir hatten das ja mal erzählt. Im Prinzip können diese AI-Geschichten ja überall laufen. Ne? Also auf der Neural Engine, gibt es ja diese AI-Erweiterungen von den Performance Cores, dann gibt es die GPU, die das auch machen kann, diese Matrix-Berechnungen relativ effizient. Ne, viele von diesen dedizierten Hardware-Lösungen verwenden ja GPUs, die besonders viele GPU-Kerne haben, quasi, ne, als besonders optimierte Variante. Ja, und in dem Sinne haben sie da vielleicht auch noch ein bisschen Spielraum. Vielleicht können sie irgendwie das, was sie da bisher auf der Neural Engine machen, irgendwie dann davon runterschieben auf die CPU oder sowas, um dann ein bisschen Platz, ein bisschen Platz für die Apple Intelligence zu bekommen. Ich weiß es nicht. Ne?
Oder es hat auch eine Einschränkung, dass einige MacBooks das nicht machen können, da die nur 8 GB RAM entsprechend integriert haben. So, die Vision Pro hat, glaube ich, 16 GB, oder?
Die
oder Vision läuft Pro die auch auf 8 GB, weil das würde ja hardwaretechnisch erklären, warum das dann nicht laufen würde, weil das geht ja bei den Macs dann auch nicht.
Nee, das habe ich definitiv gelesen. Also die hat 16 GB und deswegen wäre das kein Problem.
Okay.
Genau, also bei den Macs ist es ja auch so, tatsächlich, wie du das gesagt hast, ne? Es gibt manche Sachen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, Apple Intelligence per se hatte nicht, müsste ich jetzt nochmal nachgucken, nicht, dass ich was Falsches sage. Ich meine, das war nicht eine Einschränkung von Apple Intelligence, sondern vielleicht war es irgendwie von Apple Intelligence On-Device-Kram oder sowas. Was auf jeden Fall aber diese Einschränkung hatte, das war Xcode 16, der Support für diese intelligente Autovervollständigung, ja, ja, genau, der da kommen wird.
Ja.
Der wird ja,
aber das ist ja On-Device, ne?
Ja, genau. Der wird aber tatsächlich das harte Limit von 16 GB Minimum haben. Das ist ja tatsächlich, da haben wir übrigens hier auch noch nicht drüber gesprochen, ne? Das ist auch so das erste Mal, dass man jetzt, ne? Also in der letzten Zeit hieß es ja dann immer so, ne? Ach, Apple, muss das sein mit diesem 8 GB Baseline-Modell? Ne? Und dann haben sie immer gesagt, läuft doch super. Ne?
Ja, so. Jetzt nicht mehr.
Und jetzt kommen sie damit um die Ecke und jetzt sagen so, haha, ne. Jeder, der sich hier so ein günstiges MacBook Air gekauft hat, ja, Baseline einfach aus dem Laden, da läuft jetzt das volle Xcode nicht mehr in Zukunft. WTF. Ne? Also,
ja, bitte.
Das kann ich echt nicht nachvollziehen, dass sie da diese 8 GB Modelle so gepusht haben. Ne? Das ist so das typische Thema bei Apple immer. Ich weiß nicht, warum die so ein. Oh, hat irgendjemand gewonnen?
Ja, die Türkei hat gewonnen gegen Österreich.
Echt? Wow, okay, gut.
2-1.
Unerwartet.
Ich war für Österreich. Getippt.
Muss ja,
ich
dabei genau.
Andersrum getippt. Meine Schwester wohnt halt da.
Ja. Ja, sehr schön. Auf jeden Fall, ja, jetzt bin ich
angekommen.
Wo waren wir? Ja, jetzt.
Bei der Vision Pro und dem M2.
Ja,
und den 8 GB.
X-Code und 8 GB, genau. So, also, ja, es ist halt eben irgendwie eine ziemliche Sauerei, dass sie jetzt irgendwie sagen, ja, hey, Xcode klappt dann jetzt in Zukunft nur noch mit 16 Gig. Aber wir haben uns, ihr könnt jetzt noch im Laden Modelle kaufen, wo das dann nicht mehr drauf laufen wird. Das ist echt lächerlich. Ne? Gefällt mir nicht gut.
Ne? Ja, also wenn sie Funktionen einschränken würden bei Xcode und würden sagen, okay, du kannst jetzt hier die Prediction Models und so nicht verwenden, weil das kann man jetzt noch irgendwie, ne? Aber dass sie halt sagen, okay, du kriegst, geht dann nur noch, ja, ist halt irgendwie doof.
Mhm. Wo wir übrigens gerade hier von Krach sprechen, falls man das hinter mir hören kann. Hier wird gerade Pfahlbauarbeiten an der Bahnstrecke auf der anderen Hausseite gemacht. Jetzt klopfen sie auch noch. Sehr gut. Es ist wieder nach 23 Uhr. Gestern war es 2:30. Da kommen sie immer an und klopfen hier in der Gegend rum, bis sie dann ihren Pfahl jetzt gesetzt haben. Es tut mir leid, ich kann das Fenster nicht zumachen, da gehe ich ein hier. Aber das ist halt eben hier live on tape, ne? Geht manchmal nicht anders. Ja, gut, also ich glaube ja, dass bei Xcode jetzt dann nur dieses Feature die 16 GB notwendig macht, also dass jetzt nicht Xcode im Allgemeinen nicht laufen wird oder so. Aber trotzdem ist es irgendwie dumm. Also, ne, dass sie halt eben dann jetzt aktuell die mit den günstigen Maschinen dir was verkaufen, wo du nicht alles ausnutzen kannst, was jetzt irgendwie mit Xcode kommt. Sehr ärgerlich. Ne? Tja, da kommt einem ja 16 GB dann schon was knapp vor. Ne? Ich habe ja alles 16 GB geholt. Wenn die nächstes Jahr dann plötzlich auf 32 gehen, dann ist alles vorbei. Ne? Naja, werden sie hoffentlich nicht tun, aber trotzdem. Naja, gut. Oh, mal gucken. Ich glaube aber, allgemein wird es laufen. Nichtsdestotrotz ist es ärgerlich, dass sie da jetzt irgendwie dieses Gefummel machen. Aber, achso, das wollte ich eben noch gesagt haben. Ne? Also, ich finde das halt eben immer schade. Ne? Bei Apple macht das irgendwie jedes Mal. Ne? Bei dem Flash-Speicher sind sie immer so knausrig. Ne? Wie lange haben sie irgendwie bei den iPhones, bei den 8 GB Flash-Speicher als Minimum verkauft, ne? Obwohl da kaum das Betriebssystem drauf gepasst hat.
Das ist echt 864, das war doch alles. 32 haben sie auch ewig drauf gepennt. Also sie haben da ewig gebraucht, bis sie eine sinnvolle Größe immer hatten, die günstigsten, also günstig in Anführungsstrichen ja auch immer. Und sie haben ja auch so ein Bohai gemacht, als sie dann mal auf 128 gegangen sind, wo ich mir so dachte, ja, das ist aber auch das einzig Faire bei dem Preis. Ihr habt den ja auch signifikant erhöht, immer wieder. Und also das war ja auch nur fair. Und ja, deswegen, also ich finde das schon schon komisch, dass sie diese Einstiegssachen haben. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, klar können sie ein günstigeres Gerät mit 8 GB anbieten. Und es gibt genug Leute, die das nicht brauchen. Die wollen das auch kein
nicht unbedingt. Ne? Also nochmal so unter uns, ne? Also der Aufpreis, ein 8 GB Modul oder zwei 8 GB Module, jetzt irgendwie Flash-Speicher oder RAM zu kaufen, kostet dich im Einkauf, lass mal großzügig sein, 10, 20 Dollar. So, das Maximum. Aber das ist schon sehr schlecht verhandelt oder sowas. Ne? Also das wird schon deutlich günstiger sein bei den Mengen, die Apple abnimmt. Aber nur mal, um das gerade in die Relation zu stellen. Und Apple nimmt dann ja dann immer irgendwie, ne, was ist so aktuell, 100, 120 Euro Aufpreis oder sowas, ne, für so ein Tier, für das Verdoppeln. Das ist halt eben eine Gelddruckmaschine, ne? Und das ist genau der Grund, warum sie das so gerne machen. Und deswegen müssen sie ja ein uninteressantes Basismodell verkaufen, ne? So, und ich finde das lediglich dann halt eben immer so ein bisschen meh, wenn sie dann eben sich dann hinstellen und sagen, ja, 8 GB reicht doch, das ist doch super, ne? Sagen sie jedes Mal, wenn sie das wieder neu als Minimum bringen. Und eigentlich alle anderen sagen, mach lieber 16. Und das sagen wir ja auch. Ne?
Ja.
Also wenn ein Update, dann bitte auf 16 Gig, haben wir schon immer gesagt.
Ich meine, da ist ja auch die Vorgehensweise von Apple, dass die halt immer dafür sorgen, dass du immer schön neue Hardware kaufst. Das haben sie ja schon öfters gemacht mit solchen Sachen. Grundsätzlich,
und Upgrades.
Ja, Upgrades, klar. Ja. Die könnten natürlich auch die Sachen, wenn sie mit der Private Cloud soweit sind, könnte man die Sachen ja anstatt On-Device auch über die Private Cloud abfrühstücken. Also da gibt's ja, würde es ja Möglichkeiten geben, wenn die das wollten, ne? Selbst mit 8 GB Max.
Mhm. Ja, genau. Das ist ein guter Punkt, weil das war noch das Zweite, was Mark Gurman hatte. Da können wir direkt zu übergehen. Und zwar hatte er noch spekuliert, dass Apple Intelligence in Zukunft Teile, also zukünftige Teile von Apple als kostenpflichtiger Service angeboten werden könnten. Okay. Das, ich weiß nicht, ob wir mal drüber gesprochen hatten. Ich für mich hatte mir das sowieso schon immer gedacht, dass sie da wahrscheinlich irgendwann irgendwo Geld für nehmen werden, gerade dann für die serverseitigen Geschichten. Und letzten Endes liegt das natürlich nahe, ne? Jetzt in Apples Services-Angebot da einfach eine Ergänzung zu machen, dann natürlich auch die One-Angebote dann aufzubohren und so weiter. Da haben sie ja dann genügend Möglichkeiten, das an den Mann zu bringen. Sie hätten auf jeden Fall da bestimmt genügend, Ideen, ne? die sie wahrscheinlich in dieser Richtung machen können, um da jetzt irgendwas Kostenpflichtiges einzubauen. Ne? Kann man sich.
Ja, den auf jeden Fall. Ich meine, sie hatten irgendwann mal gesagt, Apple Intelligence soll umsonst sein, aber.
Ja, die Funktionen, die sie jetzt vorgestellt haben.
Ja, genau. Ja, aber es kann natürlich immer was kommen, klar. Also bietet sich ja auch an, ne? Services, Services, Services. Ne?
Ja.
Das eben. Ist halt so jetzt so ihr Ding. Und
Vor allen Dingen hatte die Gerüchtelage ja auch gesagt, dass das ein Multi-Year-Effort sein soll und dass das jetzt das erste Jahr von den AI-Geschichten von Apple ist. Und wenn wir dann mal davon ausgehen, dass dann der große, umfangreiche Kram dann nächstes Jahr erst kommen wird, dann ist das ja jetzt gerade mal der Anfang.
Ja.
Kann man mal gespannt sein. Naja, gut. Ja, in dem Sinne, also da wird bestimmt noch viel passieren. Wollen wir dann nur hoffen, dass das hier in Europa uns aufgrund der Rechtelage erlaubt, da mitzumachen an der Stelle. Ich bin ja immer noch etwas grantig über das Thema.
Ja, nur später.
Ja, 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 nur später, genau.
Dürfen wir in jedem Fall, aber wir dürfen jetzt später mitspielen.
Ja, ich bin trotzdem grantig, dass sie... Ach so, genau, das haben wir eben ganz am Anfang vergessen, ne? Also eine Sache, wo kein Mensch auch nur eine Idee hatte, wie der Digital Markets Act irgendwie anwendbar sein könnte auf das Feature, das ist iPhone Mirroring. Da hat wirklich niemand eine ernstzunehmende Idee gehabt, was da der Grund sein könnte. Und das hatte ich ja letzte Woche auch gesagt. Da fand ich mich sehr bestätigt.
Okay, also das Erste, was mir eingefallen ist, TeamViewer.
TeamViewer?
Also so Support-Sachen halt. Wie TeamViewer, dass die das auch machen wollen.
Als Schnittstelle, ja gut, ja, okay.
Dass sie da eine Schnittstelle für bereitstellen müssen.
Ja, das ist halt eben immer die Frage, wenn das jetzt wirklich in dem DMA drinsteht, dass sie jetzt für alles Schnittstellen machen müssen, egal, was sie gerade für ein Feature bauen, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass das jetzt immer und überall gilt. Ne? Also, ich weiß nicht. Sie haben ja jetzt zum Beispiel auch hier verschiedene Sachen schon drin, die auch diese Technologien benutzen, die auch einfach nur im Betriebssystem exposed sind.
Es war halt so, ja, meine Idee.
Keine, ne? Ahnung.
Aber es heißt nicht, dass das die richtige ist. Also,
ja. Ja, also ich hatte, wo du das gerade sagst, tatsächlich auf Mastodon gelesen, dass das jemand meinte, das ist bestimmt irgendwie dann so, dass sie auch Android-Telefone einbinden können müssen. Ne? So, dann denkt man sich dann auch, wie soll das denn möglich sein? Das ist doch jetzt eine API, die auf den unter iOS eingebaut wird und die dann kollaborativ funktioniert, und das funktioniert nur, weil sie das irgendwie da tief in den Stack reingebaut gekriegt haben. Wenn sie das jetzt exposen, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht. Ne? Und ob das dann die Geschwindigkeit hat und die Performance und dann, ne, die ganzen Vorteile, die sie da rausgeholt haben. Keine Ahnung.
Das ist klar, ne? Das ist ja dann zu klären. Apple hat da ja die Sicherheitsbedenken vorangebracht, dass sie gesagt haben, wenn wir sowas zulassen, also das vermute ich mal, war einer der Beispiele, die sie dann meinten, dann können wir nicht dafür garantieren, dass das auch ordentlich gebaut ist und dementsprechend sicher ist, weil ja halt so ein Gerät entsperrt wird, wenn das jetzt Drittanbieter machen. Und ja, also ich würde einfach mal sagen, lass uns das mal abwarten.
Genau.
Für mich zeigt halt, dass die EU auch nicht klar Ja oder Nein gesagt hat, dass das scheinbar nicht so einfach ist, was nicht heißt, dass da nicht schon hätte auch seitens Apple eventuell schon eine Klärung sein können, aber
ja, genau.
Ja.
Naja, gut. Lass mal einfach mal abwarten, was die EU da letzten Endes jetzt für eine Verlautbarung rausgeben wird. Sie werden bestimmt eine offizielle Verlautbarung dazu herausgeben. Na gut, okay. So, dann sind wir durch mit der Gerüchteküche und kommen dann als allerletztes noch zu den Updates. Betas sind ja letzte Woche rausgefallen, die sind dann diese Woche nicht fällig gewesen. Was aber rausgefallen ist, das sind nicht Beta-Firmware-Updates für die AirPods, und zwar für die älteren, interessanterweise. Vor ein paar Wochen gab es ja schon mal das Update für die AirPods Pro 1 und 2, wir erinnern uns, ne? Das ist irgendwie ein paar Wochen her. Derselbe Build, 6A326, ist jetzt auch für alle älteren AirPods gekommen. Also sogar AirPods erste Generation sind jetzt auf 6A gehoben worden. Das ist lange nicht passiert, wenn ich mich richtig erinnere. Und AirPods 2, 3 und Max natürlich sind tatsächlich alle jetzt auf denselben Firmware-Stand gehoben worden, ohne dass Apple gesagt hätte, was sich geändert hat. Natürlich, sie geben ja keine Release-Notes raus zu den AirPods-Firmwares. Und in dem Sinne sind wir natürlich vollkommen ahnungslos, ob sie da jetzt wirklich was verbessert haben, ob sie uns was geklaut haben. Manchmal haben sie ja schon mal Features verschlechtert, weil sie irgendwelche Patentstreitigkeiten mal wieder hatten. Wir wissen es nicht, keine Ahnung. Ja, solltet ihr was herausfinden, sagt mal Bescheid bitte. Ja, das letzte Mal, als sie so ein rundumschlagendes Update gemacht haben, war es eine Verschlechterung. Naja, aber ist sowieso nicht zu vermeiden, weil ihr wisst ja, der Firmware-Update-Mechanismus für die AirPods, der ist so ein schwarzes Loch. Ne? So, Firmware fällt rein und irgendwann ist es einfach auf den AirPods drauf. Und dass sie reinfällt, das ist auch nicht zu kontrollieren. Bei mir ist es schon installiert gewesen. Gut, ich habe ja die Pro 1. Das war ja schon vor ein paar Wochen. In dem Sinne bin ich da schon auf dem aktuellsten Stand. Und ja, weiß nicht. Wenn ihr irgendwas entdeckt, rausbekommt, sagt Bescheid. Oder wir werden darüber berichten. Naja, gut. So, das wäre es im Prinzip. Damit sind wir dann durch für diese Woche. Ist ja Wahnsinn, dass wir tatsächlich mal wieder eine Folge unter 2 Stunden geschafft haben. Ja, wenn wir jetzt nicht mehr zu lang reden. Und aber ja, schadet auch nicht. Ne? Die letzten Wochen haben wir immer so 3 Stunden Klopper gemacht. Machen wir mal eine kleine kürzere Folge. Ist auch angenehm. Sehr gut. Ja, noch irgendwas zu ergänzen, Jungs?
Nö, ich glaube, wir haben alles gesagt. Ich bin sehr gespannt, was bei dem Battle EU gegen Apple oder Apple gegen EU am Ende mal rumkommt. Also wer, ja. wer zuerst blinzelt, so ungefähr. Und warten wir es mal ab. Genau. Mhm. Und vielleicht erfährt man irgendwann auch mal was jetzt so die Schwierigkeit war seitens Apple. Bin gespannt, was das angeht. Ansonsten, ja, schauen wir mal, was die Vision Pro in Deutschland macht.
Ja, genau, richtig. Vision Pro in Deutschland, Betas werden weiter ausgerollt, EU, alles bleibt spannend aktuell. Sehr gut. Wunderbar. So können wir das doch stehen lassen. In diesem Sinne sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns doch gerne an per E-Mail an nerds@apfelnerds.de, bei Mastodon an apfelnerds@mastodon.social, auch gerne als Kommentar bei YouTube. Ja, bitte keine Feedback-Reviews bei Apple Podcasts. Dankeschön. 1, 2 haben es mitbekommen und haben dann gesagt, ach so, steht jetzt plötzlich drin. ja, Dankeschön. Deswegen sagen wir es jetzt wieder ein bisschen häufiger. Ne? Da können wir kein Feedback geben. Schreibt uns bitte eine E-Mail oder irgendwo, wo wir antworten können. Das wäre uns lieb. Dann können wir uns austauschen. Das ist besser. Dankeschön. Ja, aber wie gesagt, vielen Dank fürs Zugehören. Schreibt uns doch gerne. Und ansonsten sehen wir uns dann nächste Woche wieder und sagen auf Wiederhören.
Genau, schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Tschüss.
Ja, vielen Dank auch von mir. Und ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei. Es hat euch gefallen. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao.